Fünfte Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Medienkulturwandel. Zusammen Perspektiven in der digitalisierten Welt entwickeln. Panel 3. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Online-Werbung als gesellschaftliche, regulatorische und medienpädagogische Herausforderung.
Willkommen zu Panel Nummer 3, bei dem wir uns mit YouTube und der Werbung beschäftigen wollen. Ich bin Johanna Daher und ich bin Online-Redakteurin beim MDR Sachsen-Anhalt. Und ich freue mich total, dass so viele, sowohl natürlich unsere Podiumsgäste, als dann auch ihr alle hier als Zuschauer mit dabei seid. Und bevor wir das Ganze anfangen, möchte ich euch schon mal ganz gerne drei Fragen stellen. Da könnt ihr gerne mal mit Handzeichen drauf reagieren. Und zwar, ich gucke regelmäßig YouTube-Videos. Stark. Ich habe schon mal selbst ein YouTube-Video veröffentlicht. Also bei genau einem Referenten hatte ich das sehr gehofft, natürlich, unserem YouTuber. Und ich habe schon mal ein Produkt, das mir jetzt ein Influencer empfohlen hat, zum Beispiel sein Merchandise oder was anderes, schon mal gekauft. Ja, krass. Bei mir war das tatsächlich zuletzt das neue Kochbuch von Crispy Rock, falls den einen von euch kennt. Habe ich mir genau zuletzt gekauft. Aber es geht jetzt ja nicht unbedingt generell darum, was wir so kaufen, was ich so kaufe, sondern auch so, wie verhalten sich auf der einen Seite YouTuber, wie machen die Werbung, wie betrifft es sozusagen auch unsere gesamte Gesellschaft. Und wie wir jetzt so das Panel in der nächsten Stunde 30 ungefähr gestalten wollen, das will ich euch eben noch kurz erzählen. Und zwar wird es als erstes einen Impuls geben von Professor Dr. Lutz Frühbrot. Er ist von der Hochschule Würzburg-Schweinfurt und er hat im Frühjahr zusammen mit Annette Floren eine Studie veröffentlicht. Floren? Okay. Genau, eine Studie veröffentlicht und zwar Unboxing YouTube im Netzwerk der Profis und Profiteure. Über die Ergebnisse wird er zum Beispiel gleich in seinem Impuls eben sprechen. Und das Besondere, was wir hier bei dem Panel haben, was es nicht bei den anderen Panels vermutlich geben wird, ist, dass danach noch, bevor wir diese Diskussion hier haben werden, Stefanie Lehfeld von der Medienanstalt von Berlin-Brandenburg noch einen 5-minütigen Einblick eigentlich in ihre Arbeit geben wird, damit wir all das vielleicht auch, was Herr Frühbrot sagt, auch nochmal ganz anders einordnen können. Denn, kurzer Spoiler, es wird auch Kritik an den Medienanstalten geben. Genau, aber all das, da möchte ich gar nicht so viel vorweggreifen. Erstmal schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen, Herr Frühbrot. Alles Weitere kommt dann.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, ich wurde gerade schon so als Kommunikationswissenschaftler angekündigt. Ich bin auch gleichzeitig Vorsitzender der Gesellschaft für klare Ansprache. In diesem Fall zumindest heute mal. Bin ich einfach so frei, sehr direkte und offene Worte zu finden. Ich möchte auch vorab sagen, dass sich das nicht persönlich gegen Anwesende richtet. Aber möchte dadurch auch ein bisschen die Diskussion in Gang bringen. Als mich die Landesmedienanstalt Sachsen-Anhalt zur diesjährigen Netzwerktagung eingeladen hat, entstanden in mir, ehrlich gesagt, so ein bisschen gemischte Gefühle. Auf der einen Seite freute ich mich sehr, weil ich das so als Geste der Gesprächsbereitschaft verstand. Auf der anderen stieg in mir der spontane Gedanke auf, wollen die jetzt Bericht über mich halten? Wird mich hier möglicherweise Herr Guerrero oder Behrens zu einem Wrestling-Duell herausfordern, wo ich doch meine eigenen Stärken mehr im Sumo-Bereich sehe, aber wir können drüber reden. Ernst beiseite, warum fühle ich mich so ein bisschen wie in der Höhle des Löwen? Ich habe im April dieses Jahres eine Studie veröffentlicht, die wurde gerade schon angesprochen, unter dem Dach der Otto-Brenner-Stiftung. Diese Stiftung ist für ihre medienkritischen Arbeiten bekannt. Folgerichtig haben sich meine Co-Autorin Annette Floren und ich in Unboxing YouTube im Netzwerk der Profis und Profiteure, so heißt die Studie, kritisch mit den Top 100 Kanälen in Deutschland auseinandergesetzt. Und damit in logischer Konsequenz auch mit der deutschen Influencer-Szene, weil Influencer einen sehr hohen Anteil unter den Top 100 ausmachen, allein 15 unter den Top 20. Das Hauptergebnis unserer qualitativen Inhaltsanalyse, ich betone die Methode extra, lautet, von Ausnahmen abgesehen, zum Beispiel Die reinen Musikkanäle sind ein Thema für sich. Also von Ausnahmen abgesehen findet sich auf den YouTube 100 Kanälen mit den meisten Abonnenten platte Unterhaltung mit einer starken Tendenz zum Klamauk. In vielen Fällen sind die Videos zudem mit kommerziell werblichen Botschaften versehen. In einer zusätzlichen Stichprobe, die sich an einzelnen Suchwörtern wie Lippenstift, McDonald's oder Schwangerschaftstest entlang hangelte, mussten wir zudem einen hohen Anteil an nicht gekennzeichneter Werbung feststellen. Die umfassende Studie greift eine ganze Reihe anderer Themen und Aspekte aus dem YouTube-Universum auf. Allerdings war ein zentraler Punkt die Politik der Landesmedienanstalten. Und diese haben wir in mancherlei Hinsicht als zu nachsichtig gegenüber werbenden bzw. schleichwerbenden Influencern bewertet. Zudem haben wir eine größere Transparenz der Medienanstalten und ihre Arbeits- und Vorgehensweise angemahnt. Dass die so Kritisierten darüber nicht sehr erbaut waren, kann ich zunächst einmal gut nachvollziehen, zumal die Studie eine extrem große Medienresonanz erfahren hat. Das ging von FAZ und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung über Süddeutscher und die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender bis hin zu den Regionalzeitungen, den großen Ketten, Marzak etc. bis hin zum Fernsehen. Cornelia Holsten, Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, reagierte jedoch auf sehr eigene Art, möchte ich es mal sagen. Sie hielt es nicht für nötig, sich inhaltlich mit den Ergebnissen der Studie auseinanderzusetzen, sondern tat sie schlichtweg als, ich zitiere, unwissenschaftlich ab, ohne dies genauer zu begründen. Über Aussagen von ihr, die sie bei verschiedenen einschlägigen Veranstaltungen gemacht hat und die ich in der Studie zitiere, sagte sie, ich hätte diese, Zitat, aufgeschnappt, was so viel heißt wie, Frühbrot war zwar da, hat sie aber aus dem Zusammenhang gerissen, weil er eben halt keine Ahnung hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist für mich keine sachliche Auseinandersetzung und deshalb würde ich mich freuen, wenn wir hier und heute zumindest mal einen Anfang machen würden und deshalb habe ich mich auch über die Einladung sehr gefreut. Mehr gefreut dann letzten Endes, als dass ich halt gemischte Gefühle hatte. Voraussetzung ist für mich allerdings Konkretheit. Bei meinen Recherchen zur Studie hatte ich mich natürlich auch mit der Landesmedienanstalt in Verbindung gesetzt und landete nolens volens bei Frau Holsten und ihrem Pressestab, stellte eine ganze Reihe von Fragen, die jedoch allesamt entweder gar nicht oder nur sehr einzeln beantwortet wurden. Dazu kann ich gerne dann Beispiele liefern, wenn das notwendig ist. Bei Anfragen von Medien wird zudem fast gebetsmühlenartig wiederholt, die Kennzeichnungsmoral der Influencer habe sich über die Jahre stetig verbessert, dank der Aufklärungsarbeit der Medienanstalten. Und wenn denn Verstöße gegen die Kennzeichnungspflicht von Werbung vorliegen, dann könnten diese per Dialog mit den Influencern schnell ausgeräumt werden. Ich halte diese aus meiner Sicht intransparente Vorgehensweise offen gesagt für problematisch. Das fängt mit der Frage an, was eigentlich genau als Werbung definiert wird, und zwar nicht rechtlich theoretisch, sondern wirklich auf der operativen Ebene. Ich hatte ja nun den einen oder anderen inoffiziellen Kontakt mit Mitarbeiterinnen der Medienanstalten, wo ich auch froh war, weil es erhellend war. Und in einem E-Mail-Dialog mit einer Mitarbeiterin, die auch heute hier sitzt, musste ich dann feststellen, dass die Medienanstalten offenbar die Latte für ungekennzeichnete Werbung ungleich höher erheben, als ich dies zum Beispiel tue. Also es ist aus meiner Sicht so auch so ein Stück weit natürlich viel in der Kommunikation der Begriff der Einzelfallentscheidung ein Aushandlungsprozess oftmals. Weiterer Punkt, den ich gerne machen möchte, wenn sich denn tatsächlich die Kennzeichnungsmoral über die Jahre verbessert hat, warum wird das dann nicht von Seiten der Landesmedienanstalten empirisch belegt? Warum wird beispielsweise nicht quartalsweise eine von mir aus anonymisierte Stichprobe veröffentlicht, die der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit gibt, die deklarierten Fortschritte auch zu überprüfen? Das wäre sinnvoll und angemessen. Denn ein bisschen muss es einen ja schon wundern. Während die Medienanstalten zumindest alle paar Wochen oder Monate Werbeverstöße von Fernsehsendern konstatieren, einschlägige Pressemitteilungen, hört man aus der Welt der Influencer so gar nichts mehr. Da gab es 2017 den Fall Flying Uwe mit seinem Kraftfutter und ein Jahr später noch eine anonymisierte Maßnahmenandrohung gegen einen Influencer aus Brandenburg. Aber das war es dann auch schon. Zurück nochmal zu Transparenz und Kommunikation. Nicht nur ich, sondern auch, wie ich in Gesprächen immer wieder festgestellt habe, zahlreiche andere Wissenschaftler und Journalisten würden sich freuen, wenn die Landesmedienanstalten etwas offener kommunizieren würden, nicht nur in Einzelfällen und auf Landesebene. Das gilt insbesondere für Fragen von bundesweiter Relevanz. Die bisherige zentralistisch gesteuerte Kommunikation aus Berlin funktioniert jedenfalls eher nach dem Modell verschlossene Auster. Und glauben Sie hier, meine Damen und Herren, das ist dem Image der Landesmedienanstalten nicht unbedingt förderlich. Das ist das eine Thema, das mir am Herzen liegt. Das andere ist die grundsätzliche Haltung der Medienanstalten zum Thema Werbung in sozialen Medien. Denn diese wirft nach dem Selbstverständnis dieser Institution, diese wirft Fragen nach dem Selbstverständnis dieser Institutionen auf. So sagte die schon zitierte Vorsitzende Holsten auf einer Influencer-Konferenz, ich zitiere noch einmal: Ich begreife es auch als meine Aufgabe, dass Influencer-Marketing nicht totgeurteilt wird von irgendwelchen Gerichten. Zitat Ende. Eine Aussage dieser Art verwundert mich, vorsichtig formuliert, denn bisher war mein Verständnis einer Landesmedienanstalt, dass eine Aufsichtsbehörde für privaten Rundfunk und für Telemedien, die zwar staatsfern, aber eben halt auch neutral und somit keineswegs zugunsten eines bestimmten Geschäftsmodells wie dem Influencer-Marketing agiert und argumentiert. Und noch ein Holsten-Zitat, zwar über die Gerichtsurteile der Landgerichte Heilbronn und Berlin, die zu Ungunsten der beklagten Influencer ausgefallen sind. Zitat, man muss auch sagen, dass die Entscheidungen zum Teil vor Passagen triefen, die einen daran zweifeln lassen, ob das Internet verstanden wurde von den betroffenen Beteiligten. Zitat Ende. Auch bei anderen Gelegenheiten unterstellte die Vorsitzende der Medienanstalten, influencerkritische Richter würden das Internet nicht verstehen. Das Wording solcher Einlassungen mal außen vor gelassen, gemeint ist damit, dass bestimmte Richter nicht verstünden, dass die digitale Welt im Gegensatz zu analogen andere Formen redaktioneller Artikulation, mithin also auch Werbung hervorbrächte. Wie sehe ich das? Erstens, ja, es gibt sicher neue Werbeformen, das ist richtig, vereinfacht gesagt. Dadurch, dass Konsumenten heute auch als Medienproduzenten auftreten können, entstehen an einigen Stellen sicher fließende Übergänge zwischen ernst gemeinten Produktempfehlungen und kommerziell motivierter Produktwerbung. Zweitens, denn wer sich als Influencer verdingt, der verfolgt aber auch ein bestimmtes Geschäftsmodell. Haupteinnahmequelle, Werbung. Hinter der Mehrzahl der Influencer stehen Agenturen, hinter den Stars der Szene, wie inzwischen auch hinter bestimmten Mikroinfluencern mit deutlich geringeren Followerzahlen, die zum Beispiel für Wegwerfmode werben. Sogenannte Mikroinfluencer. Die Agenturen und auch viele Influencer verstehen es mittlerweile hervorragend, Werbung schwerer erkennbar zu machen. Was ich damit sagen will, es sind eben nicht nur die neuen Technologien und die daraus resultierenden neuen Formate, die es den Gerichten nicht immer ganz leicht machen. Es sind auch die mitunter raffinierten Methoden, mit denen die Akteure in den sozialen Medien vorgehen. In meiner Studie habe ich hier auch einige Beispiele genannt, dazu auch gerne gleich noch mehr. Der Schwierigkeitsgrad, das alles auseinanderzuhalten, ist also objektiv gestiegen. Richtern aber mangelnde Expertise vorzuwerfen, weil sie nicht nach Gusto aller Holsten urteilen, halte ich ehrlich gesagt für schräg. Urteile kann man sicher kontrovers und mit gebotener Sachlichkeit diskutieren, aber weil das Feld eben hier einmal tatsächlich Neuland, wie es so schön heißt, bedeutet, sollten alle Beteiligten, und da schließe ich mich übrigens selbst auch mit ein, Bereitschaft zeigen, unterschiedliche Rechtsauffassungen einfach mal zunächst zu respektieren. Bisher gab es einzelne Urteile diverser Landgerichte und Oberlandgerichte an verschiedensten Orten der Republik. Vielleicht bringt ja demnächst ein Urteil des Bundesgerichtshofs größere Klarheit und Allgemeingültigkeit in die Sache. Was bleibt für mich unter dem Strich? Das Agieren der Landesmedienanstalten, nicht zuletzt in Gestalt ihrer obersten Repräsentantin, lässt den Eindruck entstehen, dass hier keine neutrale Aufsichtsbehörde unterwegs ist, die vor allem die Mediennutzer schützen sollte. Vielmehr wirkt es so, als hielten die Medienanstalten ihre schützende Hand über die Influencerbranche und ein bestimmtes Geschäftsmodell. Es scheint ganz so, als würden sie durch ein bestimmtes Auftreten eine bestimmte öffentliche Stimmung erzeugen wollen, die die Gerichte beeinflusst. Dies vielleicht noch als Nota Bene, auch wenn ich hier mehrmals Frau Holzen zitiert habe, es handelt sich nicht um eine persönliche Fehde. Ich kenne sie nur von einem Telefoninterview aus dem Jahr 2017 und habe sie seitdem mehrfach bei öffentlichen Auftritten erlebt und sie ist eben halt sozusagen das Gesicht der Landesmedienanstalten bei diesem Thema. Mein Schlussappell lautet wie folgt: Ich wünsche mir von den Medienanstalten eine dezidiert neutrale Haltung, sowie ein deutliches Mehr an Transparenz in der Kommunikation, um ausreichende öffentliche Rechenschaft ablegen zu können. Am wichtigsten ist mir jedoch, Schleichwerber dürfen nicht das Gefühl bekommen, dass die Medienanstalten sie mit Samthandschuhen anfassen. Also es ist eine klare Linie gefragt, um hier noch den Bogen zu schlagen, denn die Medienpädagogik, über die wir auch diskutieren wollen, beziehungsweise das Thema Werbekompetenz des Einzelnen, darf nicht, wie es der Kollege Iske so schön formuliert hat, zum Reparaturbetrieb werden, und sozusagen die Suppe auslöffeln, die von anderen ja eingebracht worden ist. Dazu erstmal vielen Dank.
Schon mal für den Einstieg. Genau, Frau Lehfeld, möchte ich Sie bitten, dass Sie eben kurz nach vorne kommen und Sie haben ja auch einen etwa fünfminütigen Impuls noch vorbereitet, denn nachdem es jetzt natürlich viel Kritik an der Landesmedienanstalt gab oder den Medienanstalten generell, gibt uns Frau Lehfeld, bevor wir das ganze Thema ausführlich diskutieren wollen, einen Einblick, wie arbeitet eigentlich die Medienanstalt, wann kennzeichnet man vielleicht auch was als Werbung, wann nicht? Wie stehen Sie auch in Beziehung zu den Influencern, zu den YouTubern?
So.
Genau. Und das werden wir jetzt aber genauer hören, bevor es dann eben zur Diskussion geht.
Danke.
Vielen Dank.
Ja, ich bin heute eine offene Auster, keine verschlossene Auster. Diesen Vortrag habe ich in abgewandelter Form dieses Jahr aber ungefähr schon 5-mal, 6-mal gehalten. Das ist jetzt also nicht nur für heute transparent, sondern wir bei der MABB sind sehr transparent, was unsere Fälle angeht. Deswegen möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick geben. Das sind wir, wenn wir eine Beschwerde bekommen, dann beugen wir uns erstmal drüber und checken alles. Wo wohnt die Person? Sind wir überhaupt zuständig? Eine Behörde versucht ja immer erstmal den Fall loszuwerden. Ne? Müssen wir das? Na gut, wenn wir feststellen, Berlin, Brandenburg, alles klar. Dann gucken wir uns das an. Dann gucken wir uns an, was macht die Person auf Instagram? Was macht sie bei YouTube? Ist sie auch noch bei Twitter? Was hat sie letztes Jahr gemacht? Und auch alles drumherum. So, dann... Das hier ist quasi die Matrix, die wir jetzt vor einem Jahr neu, also der Vorgänger ist der FAQ-Flyer und die Matrix haben wir vor einem Jahr neu erneuert und das ist sozusagen unser Grundgesetz, an das wir uns halten bei der Influencer-Aufsicht, denn die Telemedienzuständigkeit liegt in den jeweiligen Bundesländern. Es gibt keine ZAK-Zuständigkeit, anders als bei den bundesweiten Fällen, über die Pressemitteilungen veröffentlicht werden. Von der ZAK gibt es keine ZAK-Zuständigkeit für die einzelnen Fälle. Das sind also die einzelnen Bundesländer, die hier zuständig sind. Die Matrix ist unser kleinster gemeinsamer Nenner, auf die wir uns alle einigen konnten, alle 14 Medienanstalten, und daran halten wir uns. Wenn wir einen Verstoß gefunden haben, sind wir natürlich erstmal traurig und sagen, Mann, haben die das immer noch nicht richtig verstanden, das kann nicht wahr sein. So, dann haben wir hier so ein paar Beispiele. Wenn ich Hello Body sehe oder Natural Mojo, weiß ich sofort, alles klar, das ist eine Kooperation, da braucht mir keiner was erzählen. Der in der Mitte ist ein ganz interessanter Fall, der hat nämlich nur 10.000 Follower und hat aber schon einen fetten Zalando-Deal in der Tasche. Also jetzt sind eben nicht nur die Großen und in der Regel... sind wir auch mit den Influencern direkt in Kontakt, weil es bei uns nämlich in der Regel nicht die Großen sind, die eine fette Agentur dahinter stehen haben, sondern eher die im Bereich 10.000, die alles selber machen, vielleicht zur Arbeit gehen, das nur nebenbei machen, wie auch immer. Manchmal sitzen wir aber auch da und fragen uns, wo ist denn die Werbekennzeichnung? Ah, da oben, da auf dem Deckel, weiß auf weiß, da oben in der Ecke. Ja, ist immer ein kleines Suchspiel, wenn wir die Werbekennzeichnung suchen. Was machen wir dann? Dann greifen wir in der Behörde zu unseren alten Telefonen mit Schnur und rufen die Leute an. Nein, wir schicken in der Regel zuerst eine E-Mail. Wenn die Influencer auf die E-Mail nicht reagieren, dann mache ich eine Einwohnermeldeamtsanfrage und dann kriegen sie einen Brief nach Hause mit einem gelben Umschlag und dann freuen die sich, weil die natürlich vielleicht auch manchmal das nicht so ganz ernst nehmen. Manchmal denken sie, es ist eine Spam-Mail, wie auch immer. In der Regel ist es aber so, dass die Leute eigentlich kurz danach bei uns anrufen, und wir reden. Manchmal passiert aber auch Folgendes, da wird so ein Brief dann in die Insta-Story gehalten, daraufhin hat meine Freundin gesagt, ich soll kleiner unterschreiben, weil da natürlich jetzt sehr gut zu erkennen, mein Name. Manchmal sagen sie aber auch, ich hatte ein gutes aufklärendes Telefonat, das ist natürlich, freuen wir uns natürlich. Manchmal ist aber auch hier, das ist mein Lieblingsfreund, you have received some annoying mail of the media state authorities again. Er ist extrem genervt von uns. Danke für die Hinweise, liebe Stefanie, ist übrigens auch gang und gäbe, ich schreibe die Leute an, sehr geehrte Frau, es kommt zurück, hallo liebe Stefanie, also ganz oft der Fall. Werbung, weil alles, was verlinkt ist, Werbung ist, sagt das Amt. Ja, die Dame vom Amt war ich also auch schon mal. Den jungen Mann habe ich jetzt nicht anonymisiert, das liegt auch daran, dass er in dem Video sagt, Grüße gehen raus an die Medienanstalt Berlin Brandenburg, der jetzt kennzeichnet nicht alles mit Werbung, also sehr deutlich in diesem Fall. Hier wurde dann der Flyer, den ich dann auch mal per Postzustellungsurkunde nach Hause geschickt habe, nachdem der Mann sich geweigert hatte, das sich anzugucken, habe ich ihm das per PZU zugestellt und dann hat er gleich ein Video dazu gemacht. This authority takes out the fun. Ja. Ich werde mir das nicht durchlesen, bitte sagen Sie mir konkret, was Sie anders haben möchten, wo das gesetzlich geregelt ist. Bitte sorgen Sie für Wettbewerbsgleichheit und mahnen Sie folgende Blogger an, so wie Sie auch meinen Klienten terrorisieren. Das ist geschäftsschädigend und warum dürfen diese Blogger am Ende ihrer Post schreiben? Teilweise in Ausländisch. Hi, wie Sie gesehen haben, habe ich alles Neues und so weiter immer gekennzeichnet in Ihrer letzten Mail. Es tut mir wirklich sehr leid, bitte melden Sie mich deswegen nicht. Keine Ahnung, wohin ich Sie melden soll, Sie ist schon bei der richtigen Stelle. Naja, schon alles lächerlich, was ist mit den Hip-Hop-Songs? Das sind jetzt, sage ich mal, so die typischen Reaktionen, die dann kommen. Bei mir fällt euch noch so jeder kleine Fehler auf. Wie kann das sein? Die Dame dachte, ich wäre von Instagram. Hat dann irgendwann festgestellt, nicht von Instagram bin. Und hat dann gefragt, wenn Sie nicht von Instagram sind, können Sie mir auch sagen, warum Sie mein Profil überwachen. Ja. Dann der Fall, den Herr Frühbrot schon angesprochen hat. Wir haben letzten Sommer einen Influencer-Fall beanstandet. Ich fand es ganz schön, weil auf Twitter jemand meinte, die MABB ist wenigstens konsequent und macht nicht auch noch Werbung für den Influencer. Deswegen haben wir auch anonymisiert berichtet. Der junge Mann hat es dann selber öffentlich gemacht. Fand er wohl auch irgendwie ein bisschen doof, dass wir ihn nicht genannt haben. Nun ja, hat sogar auch noch unsere Pressemitteilung verlinkt. War auch ganz nett. Ja, das war's. Ein Einblick in unsere Arbeit. So machen wir das. Herzlichen Dank.
Jetzt schon sehr viel gehört haben, für euch alle auch als Info, wenn wir jetzt anfangen zu diskutieren und ihr habt Fragen, meldet euch gerne, dann nehmen wir das als Frage natürlich auch gerne dran. Ich möchte aber jetzt natürlich unsere vier Podiumsgäste auf die Bühne hier nach vorne bitten. Wir setzen uns hin und haben, glaube ich, einiges zu diskutieren. Genau, ihr könnt euch natürlich gerne auch was zu trinken nehmen, wenn ihr wollt. Ja, perfekt. Genau, Professor Dr. Lutz Frühbrot haben wir ja gerade schon kennengelernt, genau wie Stefanie Lehfeld auch. Hier vorne sitzen jetzt auch natürlich noch zwei Personen mehr, zu denen ich natürlich auch gerne noch was sagen möchte. Und zwar haben wir in der Diskussionsrunde zu meiner Rechten Professor Dr. Stefan Iske. Einige von euch haben ihn vielleicht vorne schon bei der Panel-Diskussion vorhin schon gesehen. Er ist Professor für Pädagogik und Medienbildung und hat einen besonderen Fokus so auf digitale Spaltung, digitale Ungleichheit, Internet als Kultur- und Bildungsraum. Ich glaube, das ist eine sehr spannende Ergänzung für später, auch gerade für die Frage, die sich viele auch stellen, okay, ich sehe bei meinem Influencer-Vorbild vielleicht die und die geilen Markenklamotten, aber vielleicht komme ich gar nicht aus so einem Umfeld, wo ich mir die leisten kann. Spaltet sowas vielleicht auch noch mehr? Also das wird auch eine Frage sein. Und natürlich genauso spannend ist, dass wir Martin Behrens hier haben. Er ist YouTuber, der ja über 112.000 Abos hat. Das heißt, enorm viele, ist seit über 6 Jahren bei YouTube mit dabei. Schön, dass ihr alle da seid. Ich denke, das ist auch nochmal ein Applaus wert. Genau, ich denke, bevor wir auch nochmal zu der Diskussion Medienanstalten, die Kritik daran und so kommen, ist es vielleicht ganz spannend von dir mal zu hören, Martin. Zum einen, wie bist du erstmal YouTuber geworden? Das klären wir vielleicht gleich und dann schließe ich die Frage danach an. Genau, wie war es bei dir?
Also ich hatte so eine Website, wo es halt um Wrestling ging und so weiter, und dann habe ich halt irgendwann so ein Special Feature mir ausgedacht, dass ich für diese Leute, die auf dieser Website sind, sowas extra Besonderes machen wollte, und da kam ich halt auf Wrestling News. Ein Videoformat, habe es halt auf YouTube gestellt und halt darauf verlinkt. Und es ist halt eigentlich gar nicht Sinn gewesen, dass das auf YouTube jetzt großes Publikum bekommt, sondern eigentlich ging es eher um die Website-Besucher. Und ja, wie es dann irgendwann so ist, ist es halt einfach ausgeartet und ein bisschen eskaliert, und dann haben halt immer mehr Leute von außerhalb noch die Videos geguckt und es wurde immer größer, immer größer, bis man dann irgendwann zu seinem Chef gehen musste und sagen musste, ja, ich kündige, weil ich YouTuber werden möchte.
Ja. Also, ja, wir haben ja gerade auch schon gehört, dass du eben enorm viele Abonnenten auch hast, und natürlich sind dann die Leute, die mit dir Werbedeals machen wollen, natürlich auch nicht weit. Wie waren bisher denn so deine Erfahrungen mit Sponsorings, Werbedeals?
Also eigentlich ist es, also ich sag mal, es kommt natürlich immer darauf an, wie groß so ein Kanal ist, aber je größer der Kanal ist, desto mehr Werbung oder Werbedeals bekommt man natürlich angeboten. Bei mir ist es so, ich kriege fast täglich E-Mails von irgendwelchen Firmen, die Werbung machen wollen. Das geht los bei Quietsch-Engine, was ich sehr lustig fand. auch personalisiert mit irgendwie Wrestling-Bezug und so weiter. Also können die alles herstellen. Bis hin zu den typischen Handy-Apps oder halt Klamotten und Schuhe und so weiter oder irgendwelche Getränke, hier Energy-Drinks und sowas auch immer, wo halt viel immer mitgemacht wird, auch als Streamer und so weiter, weil ich auch auf Twitch streame, kommt das halt extrem häufig vor. Aber da ist halt dann auch die Frage, wie oft sollte man so eine Deals annehmen, wenn man irgendwo noch ein bisschen real, wie es halt immer so schön heiß, bleiben möchte. Und dann sollte man da echt drauf achten.
Genau, der Punkt, den du ja auch gerade ansprichst, zum Beispiel Handyspiele. Wir haben in unserem Vorgespräch ja schon drüber geredet. Ist was ihr bestimmt bei total vielen YouTubern schon gesehen habt, dass sie plötzlich für das und das Mobile Game Werbung machen. Bei dir, du nimmst halt sehr viele Sachen an oder hast sehr viele Sponsoren, die schon eher in Richtung Sport und Wrestling und so natürlich gehen und hast da eine ganz spezielle Einstellung zum Beispiel zu Handy Games.
Ja, also bei mir ist halt so, ich propagiere auf Twitch die ganze Zeit, dass ich halt zu meinen Zuschauern, dass ich Handyspiele nicht mag, weil das ist irgendwie nicht so meins. Ich habe eine Konsole zu Hause, da brauche ich nicht. Ich will lieber auf dem großen Fernseher zocken und statt auf dem kleinen Handy. Und meistens sind die Handyspiele sowieso pay to win, dass man halt wieder Leuten Geld aus der Tasche ziehen soll und so weiter. Und habe mich halt früh davon verabschiedet, sowas ohnehin zu spielen. Und dann wäre es natürlich unglaubwürdig, wenn ich sage, ich hasse Handyspiele. Hier ist übrigens Werbung für das neue Clash of Champions, keine Ahnung. Und das ist dann halt das große Problem. Und da sage ich dann, sowas würde ich von vornherein nicht machen, egal wie hoch die Summe ist, die da mit einer Rolle spielt.
Machen aber viele in der McDonald's und auch Fitnessstudio. Ja. Ich schon ganz oft gesehen, bei denen die alles anbieten.
Ich sag mal, gerade als YouTuber hat man ja nun mal die Vorzüge, deswegen ist man ja auch so beliebt bei Werbetreibenden, dass man halt dieses Real-Sein hat. Man ist halt echt, man ist nah an den Zuschauern und das ist halt das, was halt daran so schön ist für den Werbetreibenden. Dass wenn ich sage, ey, hier, das Produkt ist geil, dann hören da halt viele drauf. Daher kam ja auch der Begriff Influencer, weil wir halt unsere Zuschauer schon irgendwo beeinflussen können. Und da ist halt die Sache, wenn ich jetzt für 1000 Sachen, unter anderem Handyspiele, Werbung mache, werde ich unglaubwürdig, das spricht sich rum und dann verliere ich auf lange Sicht eigentlich bloß die Leute, die mich ja eigentlich mögen. Und das will man ja im persönlichen Kreis auch nicht haben, also warum sollte man das online haben?
Wenn man jetzt deine Videos anschaut, ist es so, dass manchmal, wenn du zum Beispiel ein Unboxing oder so von verschiedenen Sachen machst, dass dann oben links kurz in der Ecke steht Produktplatzierung für so ein paar Sekunden.
Ja.
Genau, und dann sozusagen nicht mehr. Hattest du schon mal zum Beispiel mit einer Medienanstalt ein Problem?
Nee, eigentlich nicht.
NRW ist zuständig, ich habe schon getippt.
Also da ist es halt auch so, wir als YouTuber, also das ist natürlich nicht für jeden. Es kommt immer noch an, wenn du natürlich einfach nur mit deiner Handykamera zu Hause sitzt und ein paar YouTube-Videos drehst, dann wird das wahrscheinlich nicht so häufig auf dich zukommen. Aber wenn du das dann wirklich professionell machst, davon leben möchtest, immer mehr Zuschauer hast, immer mehr Zeit investierst, dann geht man natürlich auch irgendwann in Netzwerke und so weiter, die einem dann da helfen, was halt viele Sachen betrifft. Und da kriegt man auch ganz viele E-Mails, da kriegt man immer wieder zu hören, dieses Infoblatt, was vorhin gezeigt wurde, das habe ich schon so oft gesehen, weil wir das andauernd in unser Postfach bekommen, von unseren Netzwerken. Wir werden eingeladen zu Tagungen von unseren Netzwerken, wo halt auch nochmal auf viele solcher Themen eingegangen wird. Wir können so extra nochmal Fragen stellen. Es sind manchmal dann auch Leute da, die sich halt dann noch besser damit auskennen, dass man da auch nochmal Fragen stellen kann. Aber da ist dann auch die Frage, wie bereit ist man selbst, sich damit zu beschäftigen. Aber da sage ich, ich lebe davon, also wenn ihr mir den Kanal dicht macht, ist schon nicht so geil. Deswegen müsste ich mich halt schon ein bisschen damit befassen.
Keine Sorge, halt der Kanal wird nicht dicht gemacht.
Aber das ist halt das ganze Ding. Wenn man natürlich einfach nur so ein bisschen nebenbei macht oder das alles nicht ernst nimmt, weil das ja auch viel von Jugendlichen dann halt nachgemacht wird. Viele Jugendliche machen dann halt Videos und die nehmen das Ganze halt nicht ernst. Und dann wird es halt, es wirkt unprofessionell und es kommt dann halt auch zu solchen Fällen, wie wir das dann halt die ganze Zeit haben.
Darf ich mal kurz dazwischen fragen, weil ich hatte ehrlich gesagt mir auch ein paar Videos von Ihnen angeguckt, um erstmal zu checken, mit wem steige ich in den Ring. Ne? Und das war ja größtenteils, war das ja tatsächlich, also das hat ja nochmal einen anderen Charakter auch als so klassisches Influencer-Blabla. Ja, Sie machen ja wirklich so ein News-Talk. Wenn ich das mal so sagen darf oder klassifizieren darf. Aber mir ist teilweise auch nicht klar geworden, warum Sie wie was gekennzeichnet haben. Sie haben beispielsweise einmal so ganz kurz unterstützt durch Produktplatzierung und dann ab Sekunde 47 bis 58 ist Werbung und dann kommt wieder gar nichts.
Na, vielleicht erzählst du, wie du es handhabst? Oder?
Also ich mache es so, dass generell jetzt, dadurch, dass ich zum Beispiel hier von Smiley Dogs gesponsert werde, also halt die Klamotten, Flying Uwe, das ist wieder Flying Uwe, den wir vorhin hatten.
Oh, das ist ganz schlimm.
Und dadurch, dass ich halt für den gesponsert werde und die Klamotten ja trage in dem Video, mache ich ja quasi dann auch dafür Werbung. Aber es geht halt in diesem Video um das, was ich sage und nicht um das, was ich trage. Wenn ich jetzt sagen würde, guck mal hin, ich habe Smiley Dogs an, dann würde ich das als Werbung kennzeichnen. Wenn ich jetzt aber generell über meine Wrestling-Geschichten rede, das halt nur nebenbei anhabe, deswegen zeichne ich es dann als Produktplatzierung, weil die mich ja nicht dafür bezahlt haben, dass ich News mache über Wrestling, sondern oder dass ich da jetzt generell meine Videos mache, sondern die bezahlen mich ja quasi für die Nennung der Marke, fürs Tragen generell. Und nicht für jedes einzelne Video, da musst du das machen, in Minute 6 bis 7 musst du über uns reden und so weiter.
Ich verstehe das immer noch nicht. Also die Produktplatzierung ist für das T-Shirt.
Theoretisch, jetzt müsste ich Produktplatzierung einblenden, wie ich hier sitze.
Okay, wenn das
jetzt
irgendwie leider nicht so ganz, bitte oben als auf dem Stand ist wirklich so ganz deutlich, weil sie haben ja unten dann auch getaggt Werbung und da kommt dann Kleidung und der Link.
Das ist, ne? das ist ja wieder was anderes. Die Videobeschreibung, genau.
Das ist wieder was anderes.
Den Link finde ich in der Videobeschreibung, genau. Da ist halt.
Ja, klar, aber wie gesagt, also da wird nicht deutlich der Zusammenhang. Ne? Und wofür ist dann die 10-sekündige Einblendung Werbung?
In dem Bereich, wo ich Werbung mache, würde ich das, also ich kennzeichne das nochmal extra.
Zusätzlich.
Weil das ist halt auch so ein Ding, wo, also es ist so ein bisschen Panik in dem YouTuber-Bereich und auch in dem Influencer-Bereich. Auf Instagram ist das ganz, ganz schlimm. Die Leute fangen halt an, alles zu kennzeichnen. Egal, ob sie, selbst wenn sie ihren Hund fotografieren, steht oben in der Ecke Werbung, obwohl er nicht gesponsert ist. So. Also die Leute haben wirklich teilweise Panik, so ein bisschen, weil sie halt Angst haben, abgemahnt zu werden und dann halt Stress zu bekommen. Ja. Dass sie halt alles als Werbung kennzeichnen, ist natürlich für den Zuschauer auch dann irgendwie blöd, weil er jetzt nicht weiß, ist es jetzt Werbung oder nicht. Aber dafür ist man erstmal theoretisch clean.
Entschuldigung, ich gehöre leider auch zu diesen dummen Leuten, die das Internet nicht verstehen. Also diese 10 Sekunden beziehen sich jetzt worauf?
Auf das ganze Video vor und nach dem Video, also am Anfang des Videos und am Ende des Videos wird das angeboten.
Bei aktuellen Videos durchgängig dann Werbung.
Nur wenn das ein Werbevideo ist.
Genau, wenn es ein Werbevideo
ist. Aber wenn Figuren vorgestellt werden, die sie bekommen haben, ist es ein Werbevideo.
Die bezahle ich. Die kaufe ich selbst.
Okay.
Genau, das ist nämlich die Frage, die ich vielleicht, damit wir das alle im Raum auch verstehen, auch einfach nochmal an Frau Lehfeld geben wollte. Vielleicht, wenn man das so kurz fassen kann, wann packe ich gut, aber vielleicht sonst aber nur mehr sozusagen an so ein paar Beispielen, wann packe ich Produktplatzierung hin, wie lange muss es da vielleicht auch stehen, wann muss da die ganze Zeit Werbung stehen, vielleicht geben Sie da kurz
ein. Vielleicht so ganz kurz, also es kann auch sein, dass dieses mit dem Kennzeichen ist zusätzlich an der Stelle, wo es ist. Wir hatten das in der Vorversion der Matrix mal drinstehen, da hatten wir uns überlegt, anstelle von unterstützt durch am Anfang, dass man auch an der Stelle, wo die Produktplatzierung ist, dass man es auch da kenntlich machen könnte. Das haben wir dann geändert, sozusagen in der neuen Matrix steht nicht mehr drin. Es gibt jetzt aber durchaus auch wieder Überlegungen, ob man das nicht, weil es eigentlich viel deutlicher wäre. Weil wenn man zum Beispiel im Fernsehen Big Bang Theory guckt und da steht unterstützt durch Produktplatzierung, kein Mensch weiß, was jetzt eigentlich wo. Ja. Und das führt halt, es ist so bei den Fernsehsendern so, dass sie teilweise sozusagen drüber kennzeichnen, als auch bei vielen Influencern. Was für uns ein Riesenproblem ist, sage ich ganz ehrlich, weil die meisten Leute wirklich sagen, es verwässert total. Deswegen sind wir ja auch stark da, dass wir sagen, hast du eine Vereinbarung mit dem Unternehmen? Das ist für uns in der Nutshell das Entscheidende. Produktplatzierung und Dauerwerbesendung, Werbevideo, sage ich mal so, ist ganz grob die Frage. Und so haben wir es auch in der Matrix stehen, wer spielt die Hauptrolle im Video? Die Hauptrolle spielen die News, den Beitrag, der das Smiley Dogs Hemd, Produktplatzierung. Wenn er allerdings die neue Smiley Dogs Kollektion vorstellt in dem Video, dann ist es ein Werbevideo. Ja, das ist die Abgrenzung zwischen PP und Werbevideo. Eine Sekundenzahl haben wir ganz bewusst nicht festgelegt, das haben wir immer mal wieder überlegt, weil wir natürlich auch immer gucken müssen, wie ist das mit Fernsehen. Es sind ja teilweise die gleichen Regelungen, was ja viele auch nicht verstehen. Der Rundfunkstaatsvertrag geht eben für Telemedien und für Rundfunk. Deswegen müssen wir auch immer aufpassen, dass wir da nicht zu einer kompletten Ungleichbehandlung.
Das heißt, wenn, zurück zu meinem Crispy Rob Kochbuch, ich mich entscheide, morgen ein Video hochzuladen, wo ich mal Rezepte aus seinem Kochbuch teste und ich mir das ja selber gekauft habe, müsste ich Produktplatzierung hinschreiben?
Ja, für uns okay, für ein Frühbrot nicht.
Okay.
Frauen.
Herr Frühbrot hat nämlich in seinen Beispielen und Gutachten einen Fall, den haben wir uns mal angeguckt, habe ich mit der Firma mal mich in Kontakt gesetzt, die hinter dem Influencer steht. Das war ein Video, da ging es um Fake-Wimpern und wie kann man die irgendwie aufhübschen. Da habe ich schon gedacht, da sagt die Frau in dem Video, ich habe die möglichst billigst aussehenden Plastikwimpern gekauft. Da habe ich schon gedacht, das ist doch kein Werbevideo und so. Das steht aber in der Studie als Werbeverdacht. Also habe ich mich mit der Agentur in Verbindung gesetzt und die haben gesagt, nee, hat sie selbst gekauft, da steht doch auch, hat sie auch gesagt, dass sie selbst gekauft hat. Wir würden dann sagen, das ist okay, Herr Frühbrot nicht.
Okay, das heißt, was
Moment.
Ja, vielleicht hält es nicht.
Also, dazu möchte ich mal Folgendes sagen. Ja? Also erstens, Sie haben das ja wunderbar charmant gerade dargestellt, was für eine schwere Arbeit Sie da ertragen müssen täglich. Ja, also, dass die bösen Influencer da eben halt so hartnäckig reagieren, das verstehe ich auch, dass das schwierig ist. Ja, aber
besser als mit Nazis und Pornoanbietern, kann ich sagen.
Ja, da haben Sie wohl recht.
Also,
ja,
wir haben auch schlimmere Kandidaten.
Klar. Kann ich alles gut verstehen, dass man da auch dann not amused ist, wenn man da von beiden Seiten vielleicht irgendwie Gegenwind bekommt. Trotzdem ist es natürlich eine Sache gewesen, wo Sie sich ja ein Beispiel entlang gehangelt haben, ne? Das ändert natürlich nichts an dem Thema der Systematik, und der Offenheit. Damit beginnt es. Zweiter Punkt, also was Sie gerade gesagt haben, Frühbrot würde das anders sehen, ja, wie gesagt, der Punkt ist bloß derjenige, ne? Also Sie schreiben doch in Ihrer Matrix selbst, angelehnt an das Berliner Urteil, ja, wenn ein Produkt sehr stark im Mittelpunkt steht und so weiter und so fort, ja, raten wir...
Positiv, wenn es zu positiv
richtig,
dargestellt
zu positiv. Genau.
Aber dann nicht billig aussehenden, die möglichst billig aussehenden Wimpern, das ist nicht positiv dargestellt.
War, also wie gesagt, wenn man sich das nochmal im Einzelnen anguckt, könnten wir... Also, jeder sucht sich ein Beispiel raus, das gerade passt, ja, aber wie auch immer. Ja,
so ist das.
Also so ist das, genau. Ne? Dann sind wir uns dann wenigstens einig, dass es so ist.
Ja. Wir haben vielleicht noch mal kurz zum Thema Offenheit. Ne? Wir haben in unserem Newsletter auch gesagt, dass wir im letzten Jahr 101 Fälle hatten. Also wir waren sehr offen bei unseren Fällen in Berlin-Brandenburg. Das wollte ich nur mal sagen, weil ich das eben vergessen habe.
Ist das so eine Zahl, um die es immer ungefähr variiert?
Nein, es ist total hochgegangen natürlich. Im letzten Jahr hatten wir die meisten Fälle. Jetzt geht es wieder ein bisschen runter, weil die Leute alle über Kennzeichnung. Jetzt geht es eher so ein bisschen um Beratung. Die Leute fragen irgendwie, ja, ist das jetzt wirklich ein Werbevideo oder also genau diese Unterscheidung zwischen Produktplatzierung oder ist das richtig gekennzeichnet am Ende oder kann ich mit Ad kennzeichnen so in die Richtung? Ja.
Okay, Lina, ich habe gerade den Hinweis bekommen, das ist eine Frage. Genau, sag doch einfach.
Ja, ich würde mich aber gerne mal ein kleines bisschen über meine Möglichkeiten informieren. Ich bin jetzt mit den Erlebnissen Ihrer Studie oder mit der Studie allgemein gar nicht vertraut. Mich würde interessieren, was die Medienanstalten überhaupt unter Werbung oder Influencer verstehen. Das ist etwas, was mir persönlich gar nicht bewusst ist. Und ich glaube, bevor das in so ein Streitgespräch ausartet,
Ja. Kann
man vielleicht einfach mal einen even playing field schaffen, dass wir uns auch verstehen.
Ja, wie gesagt, da wird es ja schon ein bisschen problematisch, wie ich andeutete. Ne? Also wenn man sozusagen den Gesetzestext einfach des Rundfunkstaatsvertrages zur Vorlage nimmt, ne, der gibt einen gewissen Spielraum. Ja.
Geht so. Also eigentlich genau. Brauchen wir eine Gegenleistung, ne, nach dem Rundfunkstaatsvertrag. Bei Scheißwerbung kann man aber auch, sag ich mal, wenn man, und das ist, deswegen haben wir dieses zu positiv da drin, und das machen wir im Fernsehen genauso anhand von Indizien. Ja, wenn ich jetzt über irgendeine Firma mega positiv berichte, natürlich muss man auch ein Produkt-Review machen können, wie es in jeder Zeitschrift steht, neutral und abwägend. Und die Frage ist halt, will man den Leuten dadurch verbieten, wenn ich jetzt wirklich irgendwas gut finde, will ich den Leuten die Meinungsfreiheit derart abschneiden, dass sie auch nicht irgendwas gut finden dürfen? Müssen sie jetzt eine negative Sache sagen und dann fallen sie aus der Matrix raus? Das kann irgendwie auch nicht die Lösung sein. Deswegen ist der größte Anhaltspunkt, den wir schon haben, ist dieses, hast du eine Vereinbarung mit der Firma? Und das Schwierige bei uns ist folgendes, der Rundfunkstaatsvertrag, wie gesagt, das ist ein sehr komplexes Regelwerk, was auch für fernsehähnliche Telemedien nochmal andere Vorschriften vorsieht, als für nur Telemedien, wo wir bei Instagram Medien wären, also relativ komplex. Deswegen haben wir diese Matrix ins Leben gerufen, um den Leuten einfach was Einfacheres an die Hand zu geben. Und was Influencer betrifft, das definieren wir bei uns gar nicht. Jeder, der irgendeine Kooperation mit irgendwas hat oder einen Rabattcode, der ist bei uns drin. Und gegen den es einmal eine Beschwerde gab, der ist bei uns drin und der ist ständig wieder sozusagen in der Sichtung bei uns. Und das ist egal, wie viele Follower die Leute haben.
Um es vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner zu fassen, also die Ausgangsposition ist ja sozusagen von woher im Grunde auch diese ganze, also es gibt ja einerseits das Medienrecht, ja, das ja im Grunde sich nur mit Fernsehen zunächst mal und Rundfunk, Radio beschäftigt hat. Ne? Und diese Welt ist sozusagen, oder diese Regelung versucht worden, auf den Telemedienbereich zu übertragen, was sich in der Praxis als relativ schwierig erwiesen hat, weil wir hier ganz andere Werbeformen haben. Ja? Weil wir eben halt nicht vorgeschaltete Werbung haben oder zwischengeschaltete, wie das in einer Fernsehsendung der Fall ist, sondern weil wir hybride Formen haben, wo der Influencer selbst eben halt das Produkt bewirbt, eingebettet in seine Handlung. Und jetzt gibt es eben halt eine ganze Reihe von Gerichtsurteilen, seit 2017 insbesondere, ja, die teilweise gegensätzlichen oder widersprüchlichen Charakter haben.
Zum UWG. Zum UWG. Das sind Gerichtsurteile, die zum UWG und nicht zum Rundfunk.
Richtig, genau. Also das ist Wettbewerbsrecht. Also wir haben einerseits Medienrecht, wir haben andererseits Wettbewerbsrecht. Ja, und sie sind alle im Wettbewerbsrecht gesprochen worden, diese Urteile. Und die haben teilweise eben halt widersprüchlichen Charakter, weshalb ich vorhin sagte, ja, Bundesgerichtshof wäre schön. Es gibt ja auch eine Gesetzesinitiative im Augenblick, die die Landesmedienanstalt nicht so schön finden, aber das ist ein Thema für sich. Ja, und der Punkt, den ich da noch sozusagen drauf machen würde, ist, die Matrix, schön und gut, die hat sich immer wieder verändert, aber sie hat sich dadurch verändert, dass die Urteile gesprochen worden sind. Die Frage, die man in den Raum stellen muss, doch, sind immer Reaktionen auf Gerichtsurteile gewesen. Wo wären wir in der Werbekennzeichnung jetzt, wenn es diese Gerichtsurteile nicht gegeben hätte?
Das stimmt nicht, Herr Frühbrot.
Doch.
Wissen Sie, wie lange es war, bis 14 Landesmedienanstalten sich auf ein Papier geeinigt haben? Das ist weit vor irgendwelchen Urteilen. Und dann ergänzt, haben wir jetzt ergänzt, weil dann die Urteile kamen. Genauso auch davor, als wir gesagt haben, Ad und Sponsor reicht uns aus. Wir haben das schon uns darauf geeinigt, es rauszunehmen, bevor es dazu ein Urteil gab, dass Hashtag #AdInTheBubble nicht reicht. Das mag für Sie als Außenstehender so rüberkommen, aber wir brauchen eine Weile. Wir arbeiten jetzt schon wieder an der Überarbeitung der Matrix. Ja? Und das ist keine Reaktion auf irgendein Urteil. Natürlich wird da Pamela Reif dann auch drin vorkommen, weil das ist halt eine neue Entscheidung, die niemandem weiterhilft, um ehrlich zu sein. Aber letztlich ist es so, dass das UWG bei der geschäftlichen Handlung einfach, sag ich mal, weitere Dinge annimmt als wir, weil sie sagen, wenn du irgendwie dann was vertext, obwohl du das anhast und selbst gekauft hast, dann ist das eine geschäftliche Handlung. Das sehen wir halt anders.
Vielleicht. Das muss halt gemacht.
Aber genau, wir darf vielleicht auf jeden Fall, damit wir das genauso beendet haben, vielleicht neben all der Kritik, Herr Frühbrot, wie würden Sie sich denn wünschen, dass es aussieht? Zum Beispiel, wer im Video von Martin dann stehen, Produktplatzierung, weil T-Shirt von Flying Uber an oder also was hätten Sie denn gerne anders? Machen Sie doch mal einen Vorschlag.
Also letzten Endes verhandeln wir ja ökonomische Interessen ein Stück weit auch. Das muss man auch mal ganz klar sehen. Ja? Es geht darum, wie stark kann das Influencer-Marketing mit seinen Hybridformen, das heißt Below-the-Line-Kommunikation, wie es so schön heißt, also wo Werbung untergejubelt wird, durchkommen oder eben halt nicht. Ja? Und ich bekleide da erstmal eine radikale Position und sage, also darf eigentlich gar nicht der Fall sein. Insofern wäre die mir liebste Lösung, ja, wenn, wie beim Fernsehen, jetzt kommt Werbung, ja, das durch einen Werbetrenner gekennzeichnet werden würde. Und die Produktplatzierung, Sie lachen, ja, aber...
Aber bei
Why not?
Das Europarecht erlaubt halt Produktplatzierung. Weil Deutschland ja auch...
Natürlich. Ich war bei Werbung gerade wohlgemerkt und bei der Produktplatzierung deutlich ist auszuweisen, zumindest in der Videobeschreibung. Ne? Also das finde ich dann okay. Wie gesagt, mir war wirklich, das habe ich jetzt nicht aus Gemeinheit gefragt, mir war wirklich vollkommen unklar, was ist hier gerade gekennzeichnet. Ne? Das muss auch klar sein und wir müssen, glaube ich, auch einfach, sag ich mal, kulturell, politisch zunächst mal aushandeln. Sie sagen ja vollkommen richtig, ne? Da bin ich vollkommen bei Ihnen, dass eine ernst gemeinte Produktempfehlung ja, als solche nicht als Werbung deklariert werden muss. Ja, wir müssten trotzdem, das ist ja mal das große Problem mit den sozialen Medien, aufkommt jetzt auch nochmal mit, hochgeschwappt mit dieser RISO-Debatte ne, über Regulierung, ne, journalistische Standards und so weiter. Ich fand das nicht so ganz abwegig, weil, da sind wir wieder beim Thema Medienkompetenz, auch irgendwie klar sein muss, ja, wo eben halt das Ende einer rein persönlichen Produktempfehlung ist, wie bei einer Person von wie Kathi Hummels, ja, wo man eben halt werblich und persönlich einfach nämlich ja trennen kann, auch wenn kein Werbevertrag vorhanden ist. Also das ist ein riesiges Problem, ja, dass wir eigentlich aktiver diskutieren müssten und wo wir uns nicht sozusagen im Graben kämpfen, dann eben halt zurückziehen müssen. Ne?
Wir haben hinten eine Frage.
Ja, guten Tag. Ich bin eine Medienwissenschaftlerin aus Halle und ich gucke mir sozusagen aus der wissenschaftlichen Perspektive ein bisschen an. Ich finde es sehr interessant, dass die Meinungen aufeinanderfallen. Sie haben Ihre Matrix sozusagen offengelegt und haben gesagt, nach welchen Kriterien Sie was zuordnen. Und dann wäre meine Frage an Sie, ich habe mir die Studie prosorisch angeguckt, da stehen so ein paar Hinweise zur Methodik drin, aber bei der qualitativen Inhaltsanalyse ist es ja so, dass die Kategorien dann hier auch definiert werden. Das heißt also, wann ist etwas, wann macht sozusagen derjenige, der es wann ist es dann Werbung? Wo ist es öffentlich, dass man da, weil ich würde das gerne mit meinen Studierenden auch besprechen, sich diese Kategorien dann
machen. Ja, Moment, also die qualitative Inhaltsanalyse bezog sich auf die 100 Kanäle. Und die Kategorisierung, die haben wir ja exemplarisch am Ende der Studie und dann, glaube ich, noch in den Einzelheiten im Online-Anhang.
Das sind nur die Zuordnungen, das sind nicht die Definitionen. Also sozusagen, wann ordne ich etwas einer Werbung zu oder einer Produktplatzierung oder einem Werbeverdacht? Das ist ja in der Regel so, als
natürlich. Ja, Moment, das, was ich gerade sagte, war die Top 100, da wird nur grob klassifiziert, ob etwas Werbung ist oder nicht.
Ja, aber die Definition von wann.
Das haben wir doch auch in der Stichprobe gemacht. Und wie gesagt, also da haben wir ja ganz klar gesagt, wie wir Werbung definieren, dass wir uns sozusagen in einigen Fällen, also wir haben ja verschieden klassifiziert und haben gesagt, dann, wenn man das Berliner Urteil, das zu diesem Zeitpunkt ja auch noch volle Gültigkeit hatte, dann eben halt leicht relativiert wurde durch die höhere Kammer, das haben wir dann sozusagen auch aufgesplittet.
Ja, also ist ich das auch so schon öffentlich als Kategoriensystem oder wie man das auch immer nennen mag, dass man das nachvollziehen kann?
Ja, bei der Stichprobe nicht, weil es da keine Inhaltsanalyse ist. Das ist halt eine Stichprobe.
In Ihrer Studie, also irgendwo, wo das steht, wo sozusagen Ihre Systematik nochmal...
Ja, nochmal, das finden Sie.
Vielleicht tauschen Sie sich ja dann gleich nach der Diskussion noch aus. Wenn ich noch eine Frage, bevor wir noch auf ein anderes, wie ich finde, sehr wichtiges Thema aus dem Bereich eingehen wollen.
Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde regulatorische Aspekte angeschaut und ich habe mich eigentlich hier reingesetzt, um die mit medienpädagogischen Herausforderungen zu sehen.
Genau, das ist nämlich jetzt der nächste Part. Genau.
Wann fangen die Herausforderungen an? Ist es also, ich habe am heutigen Tag noch nichts über Schule gehört. Sprich, Medienkompetenz scheint erst im Studium anzufangen.
Ja, tut es natürlich nicht. Vielleicht tatsächlich, Herr Iske, können Sie so, vielleicht können Sie noch die Frage eingehen.
Nein. Ja, also nein, natürlich nicht, ist eine rhetorische Frage gewesen.
Genau.
Also ich glaube auch, dass diese regulatorischen Fragen und rechtliche Fragen eine große Rolle spielen. Wir haben allerdings einen ganz anderen Zugang gewählt. Wir haben eine qualitative Studie gemacht, um rauszubekommen, was eigentlich die Perspektive von Kindern und Jugendlichen auf Werbung ist. Und da taucht Kennzeichnung auf und rechtliche Fragestellung, das ist aber nur ein kleiner Teil. Also es ist eine andere Perspektive eigentlich. Inwiefern das medienpädagogisch zu wenden ist, das ist nochmal eine etwas andere Frage. Aber ich glaube, dass es halt interessant ist, nochmal anders drauf zu schauen. Wir hatten gar keine Definition von Werbung. Wir haben mit Kindern, eigentlich waren es Jugendliche, gesprochen und gesagt, okay, wo begegnet euch Werbung im Internet? Und dann haben die angefangen zu erzählen. Und dann gab es ein bestimmtes Verfahren, um nachzufragen, um narrativ biografische Interviews. Und aber dann haben wir gesagt, okay, die Idee ist, was verstehen eigentlich Jugendliche unter Werbung, bevor wir mit einer Idee kommen. Der Fokus war nicht YouTube. So, aber YouTube spielt eine große Rolle. Also wird häufig genannt. Und wir haben eigentlich, was wir gemacht haben, ist eine Rekonstruktion. Also wenn das Ziel beispielsweise auch von regulatorischen Maßnahmen darauf abzielt, über so eine Kennzeichnung, so eine Art von Reflexion auch zu ermöglichen, dann würde dieser Teil, den wir gemacht haben, es gut ergänzen, weil man sieht, wo das klappt und wo das nicht klappt. Die Kennzeichnung selbst beispielsweise wird bei vielen Jugendlichen keine große Rolle. Die sehen das und sehen es nicht und dann gibt es ganz unterschiedliche Modelle darüber, was gekennzeichnet wird, schwingt ihr hier so ein bisschen mit. Der rechtliche Rahmen ist extrem kompliziert. Wir haben das ist ein relativ kleines Projekt, was wir da gemacht haben und wir dachten am Anfang, okay, damit wir eine Basis haben, wir arbeiten bei uns im Studiengang mit einem Rechtsanwalt zusammen, das ist eine sehr renommierte Kanzlei in Hamburg, gar keine Namen nennen. Und also die sind wirklich fit und der hat uns eine Expertise geschrieben, die war so kompliziert, da dachten wir, ui. Wir dachten so entscheidungsbaumäßig, die Juristen haben das aufgearbeitet, extrem kompliziert. Dann sagt man noch, was hat das mit Radio zu tun, mit Fernsehen, wir reden über Internet, also es ist wirklich kompliziert. Und dann hat er für uns so eine Art Top Ten erstellt. Dann haben wir gesagt, okay, der rechtliche Rahmen, wir sind keine Juristen. Was sind eigentlich so die Top Ten, um das zu umgehen? Wie muss man das eigentlich machen? Und das hat er erstellt, das ist total spannend. Ja, dann war die Frage, veröffentlichen wir das oder nicht? Haben wir nicht veröffentlicht. Also ganz am Ende haben wir jetzt veröffentlicht, aber gut, anderer Punkt. So. Das heißt, es ist extrem kompliziert. Und dann ist immer die Frage, was kommt denn nachher bei Jugendlichen da irgendwie an? Und dann muss man sagen, dass es halt auch das ist sehr kompliziert. Also manche orientieren sich an so einer Kennzeichnung. Dann ist aber schon die Frage, ist denn Werbung das gleiche wie Ad? So eine Dauerwerbesendung, ist das jetzt halt wie Produktplatzierung? Da gibt es ganz viele Theorien, das ist sehr unterschiedlich. Aber was Sie gerade sagten, ein Punkt, der sich durchsetzt, sagt man, okay, es muss authentisch sein. Und das ist natürlich interessant. Ne? Also wann ist das denn eigentlich authentisch? Und da gibt es auch ganz viele Theorien. Also wenn jemand das wirklich gut findet, dann ist es authentisch, dann ist es okay. Wenn das jemand nur empfiehlt, um Geld zu machen, dann nicht. Und dann kommt man natürlich in extrem große auch Widersprüche. Und die kann man medienpädagogisch sehr gut auffangen. Damit kann man wirklich richtig gut arbeiten. Aber das ist natürlich, also da wird nochmal deutlich, wie groß dieses Feld ist und wie kompliziert es eigentlich ist. Und für Jugendliche sind auch die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht nachvollziehbar. Das muss man einfach sagen. Und auch die Idee, dass man alles kennzeichnet, um der Sache zu entgehen.
Nicht gut.
Nein, nicht gut. Aber dann, ja, da wird auch so ein Effekt erzeugt. Dann sagen die YouTuber, ja gut, ich muss es ja machen, dann mache ich es. Und wir, Sie als mein Follower, wir wissen ja, wir wissen ja Bescheid, wie es ist, aber die Erwachsenen haben keine Ahnung. Und, aber, ne, wir. Und das ist natürlich irgendwie ein Effekt, den man gar nicht haben will. Aber was ich noch interessant finde, das war bei uns so ein Ergebnis, das ist wenig Gegenstand von Austausch. Also die Geschäftsmodelle zu verstehen, das ist wirklich kompliziert. Das ist bei YouTubern noch vergleichsweise einfach. Aber was ich eben sagte, ne, wie aus Daten eigentlich Geld wird, wie das mit Werbenetzwerken läuft, wie das mit Google, Amazon funktioniert, das ist extrem kompliziert und es gibt unglaublich viele lustige Theorien, wie das eigentlich mit dem Geld funktioniert und wie es verteilt wird. So, das war sozusagen der Teil, den wir gemacht haben. Ich glaube, das ergänzt sich schon gut. Und man kann vor allen Dingen daran erkennen, dass es nicht so ist, dass Jugendliche qua Aufwachsen in dem Bereich kompetent werden. Also die Digital Natives-Geschichte, von der kann man sich verabschieden. So, ne, das gibt es gar nicht. Und dann ist immer die Frage, wie kann man das zum Gegenstand von Auseinandersetzung machen? Und da können wir darüber diskutieren, dass mir viele Punkte sind mir da recht. Das kann über Kennzeichnung sein, es kann auch über welche Studien sein. Das finde ich immer alles, also das ist medienpädagogisches Material, mit dem man dann startet. Aber wie gesagt, unsere Perspektive ist eine ganz andere. Wir starten nicht bei rechtlichen Rahmenbedingungen, bei diesen Vorgaben, sondern wir schauen uns die Perspektive von Jugendlichen an. Und das ist per se sehr spannend.
Wie nehmen denn Jugendliche, um das dann gleich anzuknüpfen, die Werbung denn wahr? Geht es nicht häufig so, dass sie eben einem Influencer folgen, weil sie die Person zum Beispiel super toll finden, die freuen sich, wie Sonny Loops ihren Lifestyle quasi lebt, die freuen sich an der Bibi von Bibi's Beauty Palace, die freuen sich an ganz vielen Leuten und denken sich dann, boah, die hatte die coolste Hose da an, hat dafür vielleicht Werbung gemacht, weil es About You oder alles Mögliche ist, aber denken sich, boah, sie als mein Vorbild hat das, dann will ich das auch und für sie ist es in dem Moment egal, ob sie Werbung gemacht dafür oder, also wie nehmen Jugendliche die denn wahr, die Werbung?
Ja, sehr unterschiedlich und es gibt halt nicht die Jugendlichen. Mhm. Und bei manchen funktioniert das mit Bibi gut, bei anderen gar nicht. Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt schon irgendwie sowas wie Muster. Mhm. Die würde ich ja eher auf so einer strukturellen Ebene verorten. Also die offensichtlichen Sachen werden immer genannt, YouTube, Pre- und Postrolle, das ist klar, das ist Werbung. Und je komplizierter das wird, desto weniger wird das erkannt. Beispielsweise so Native Advertising, wo die Idee ist, so ein Content im redaktionellen Bereich irgendwie so zu verschmelzen, man kann gar nicht unterscheiden. Das ist extrem kompliziert, auch für Erwachsene. Und ich glaube, viele Dinge besprechen wir über Kinder, das funktioniert aber bei Erwachsenen auch so. Also in einer ähnlichen Art und Weise. Das zeigt halt, wie kompliziert dieses Feld ist. Und man muss einen Zugang dazu suchen und dann finden. Wir haben irgendwie mal eine Liste gemacht, also so eine Auflistung gemacht, was eigentlich medienpädagogische Projekte sein könnten, wo man da ansetzt, wie man da weiterarbeiten kann. Und das ist natürlich ein weites Feld. Und da sind beide Arbeiten für uns extrem hilfreich. Also auch so eine Skalierung zu haben, was gehört grob gesagt dazu und was nicht. so einen kritischen Einwurf zu haben, um zu überlegen, was sind denn eigentlich die populären Kanäle, was wird da eigentlich gemacht, das ist total spannend.
Danke.
Bitte. Ich habe auch keine Verträge mit der Landesregierung. Nein, finde ich ja wirklich. Also ich meine, das ist ja genau diese Diskussion, die uns eigentlich fehlt. Also wir reden viel zu wenig darüber und schon gar nicht kontrovers. Und wir reden auch zu wenig mit Jugendlichen darüber. Wir hatten Interviews, wo die Jugendlichen sagen, das ist spannend. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht und noch nie mit meinen Freunden darüber gesprochen. Also schon über Bibi und über Produkte, aber nie über Werbung an sich und die Rolle, die man selber spielt. Und das finde ich ist genau, Sie haben eben danach gefragt, das ist genau dieser der medienpädagogische Anknüpfungspunkt.
Genau, bevor wir die nächste Frage dran nehmen.
Wollte ich nur ganz kurz ergänzen, genau. Und zwar Art 1, hier zum Thema Authentizität und Glaubwürdigkeit. Es gibt eine neue Studie von Wavemaker, einer Agentur aus Düsseldorf, die allerdings global unterwegs ist. 1500 junge Leute befragt, da waren es eben halt drei Aspekte, die die Glaubwürdigkeit ausmachen, also vor allem, also jeweils haben zwischen zwei Dritteln und einem knappen Dreiviertelwert die Befragten gesagt, der Influencer bleibt sich und seiner Meinung treu. Erstens, der Influencer bewirbt nicht in jedem Post Videoprodukte. Drittens, der Influencer kennzeichnet sichtbar Kooperationen und Werbung. Also das dazu. Und die zweite kurze Anmerkung, wir reden immer über Jugendliche. Ne? Also bei selbst unter der Sichtung der Videos, die wir gemacht haben, wir waren aber auch bei Influencer-Veranstaltungen. Es sind oft Kinder, die das Hauptpublikum ausmachen. Ja? Die sind 8, 9, 10 Jahre alt. Ja? Und da werden eben halt Kaufimpulse ausgelöst. Das dürfen wir bei dem Ganzen nicht vergessen. Und wir, das heißt also meine Mitautoren und ich, und das Zweite dabei ist, von wegen Medienkompetenz, wir haben immer wieder festgestellt, dass Eltern nicht mit ihren Kindern das thematisieren. Vollkommen überraschend. Ja? Also nicht jetzt so mit dem Zeigefinger mal so erhoben und drauf, sondern also überhaupt gar nicht wissen, was ihre Kinder sich anschauen. Weil ich finde, damit fängt das auch viel schon an.
Genau, bevor wir, wie gesagt, zu der Frage kommen, vielleicht einmal für euch in die Runde, weil ich weiß, dass hier jetzt ja auch viele Lehrer sitzen zum Beispiel. Wie könnte man das gesamte Thema Werbung, vielleicht auch Ergebnisse von so einer Studie, die Arbeit von euch, wie könnte man das denn am besten in den Unterricht irgendwie integrieren oder thematisieren? Wo, an welcher Stelle wäre es richtig aufgehoben? Sehr gerne, dürft ihr anfangen, jetzt einmal in die Runde.
Also ich würde nicht davon ausgehen, dass Schule immer der Ort ist, das ist hier so ein bisschen dominant, es gibt auch eine außerschulische Jugendbildung, die ich, also da hätte es auch Vorteile, das könnte man auch so sehen. Und ich meine, es gibt ja gut dokumentiert im Netz ganz viele Projektideen. Wir haben das mal gemacht, da haben Kinder solche Videos gedreht und sagen, okay, dann macht mal was, was irgendwie authentisch ist, was nicht, und dann so lange soll man nicht dazu bleiben, dann werden da Filme gedreht. Dem geht ja so ein Verständnis und eine Analyse von YouTube-Kanälen voraus. Und das ist ganz interessant zu sehen. Also was die denken, das ist dann ein Einstieg. Also was die denken, was macht eigentlich Authentizität aus? Sind vielleicht diese drei Punkte dabei, gehören auch noch andere dazu. Bei uns mal ein Punkt, wurde gesagt, wenn jemand eine Handtasche empfiehlt und sagt, das ist hier die beste der Welt, dann gucke ich vorher, ob es irgendwo mal auftaucht. So, ne? Und wenn die wirklich die Handtasche ein halbes Jahr vorher hatte und nachher empfiehlt, dann kann man, ist ein Zeichen dafür, dass sie die Handtasche wirklich gut findet, gekauft hat und nachher empfiehlt. Man wird, okay, aber das weißt du ja vorher. Und ich kann dir ja zeigen, dann, ich kann das ja planen. Und so kommt man in eine Diskussion rein. Und wir könnten jetzt durchgehen, es gibt ganz viele gute Ideen. Ich glaube, die Hauptsache ist die, dass es halt irgendwie, also man macht da was, es ist handlungsorientiert. Ich habe letzte Woche einen schönen Bericht gelesen über Instagram. Da hat sich jemand mal die Mühe gemacht, diese typischen Instagram-Posen mit einer Barbie. Kennt ihr das, Barbie-Hipster? Nachgebaut. Und denkt, das ist ein Projekt, was mir gefällt. Und wir haben darüber gesprochen und dann sagten ganz viele, ja, genau, ich habe diese ganzen Bilder auch schon gepostet. Also eine Analyse eigentlich auf einer bildlichen Ebene, was machen wir oder viele eigentlich im Urlaub auf Instagram? Da werden immer die gleichen Bilder gepostet, dann hat man dann einen schönen Einstieg, um darüber zu sprechen, was wird gepostet. So, dann überlegt man, ich fahre nach Athen und dann ich sehe nur diese Instagram-Bilder, dann bin ich in Athen und sehe, das sieht aber auch ganz, gibt andere Ecken, die aber keiner postet, weil das nicht so schön aussieht. Weil das nicht die Konvention ist und so weiter. Und dann sind das die klassischen pädagogischen Anknüpfungspunkte. Und davon gibt es im Bereich von Werbung so viele, da könnte man extra Veranstaltungen machen.
Ja, also es gibt ja von den Medienanstalten auch viele Projekte in diesen Bereichen. Es gibt Elternabende, also nicht nur auch von den Medienanstalten, auch von den Selbstkontrollen. Zum Beispiel hatte die FSM, glaube ich, in Berlin gerade Influencer, muss ich mein Kind dagegen impfen oder ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Ja. Es gibt Lernmodule für Unterricht. Es gibt teilweise Schulen in Berlin, die das Fach Medien haben. Jetzt von denen ist gerade Lehrerin geworden, die wird jetzt das Fach Medien unterrichten. Das geht natürlich auch nicht überall, aber es gibt viele Angebote. Das ist natürlich jetzt immer die Frage, ne? Wie kriegt man sozusagen die Informationen an die Leute, kriegt man sie überhaupt an die Eltern, die man nie erreicht, auch über Elternabende kriegt man die nicht zu dem, weil die kommen dann nämlich nicht. Und es ist ganz wichtig, ne? Dieses Miteinander sprechen, und ich weiß, es will keiner hören, aber YouTube ist kein Kinderangebot. Ja, das ist einfach.
Aber ich würde vielleicht nochmal sagen, was eben angeklungen ist, was Sie ja auch eben vorgestellt haben, was ich schon wichtig finde, ist ein rechtlicher Rahmen. So, ne, und über den müssen wir diskutieren, wie der aussehen soll. Also das ist der rechtliche Rahmen für die pädagogische Arbeit, aber auch für das, was angeboten wird. Das finde ich total wichtig, dass das gemacht wird. Wobei ja noch nicht ganz klar ist, wie der aussehen soll. In dem Rahmen bewegt man sich dann. Auch mit solchen Maßnahmen. Und das finde ich ja bei YouTubern auch, also da gibt es natürlich auch einen Bedarf, sich in dem Rahmen zu bewegen. Und ich würde auch sagen, das Geschäftsmodell, das ist ja irgendwie klar, das ist auch erstmal gar nicht verwerflich. Ich war letztes Mal bei Demexco, die Deutsche Online-Messe in Köln, so. Und da habt ihr ein ganz entspanntes Verhältnis. Dann sagt man, okay, wie viele Follower haben wir? Dann seid ihr ja verloren. Und dann, ich habe keine 100.000. So, und dann sagt ihr, okay, dann spielt doch keine Rolle. Dann sagt ihr, okay, wenn so viele Leute über das Studium Ihnen folgen, dann sind Sie, ich bin nicht mal Mikroinfluencer, aber dann sagt ihr, wir beobachten das und aus Ihnen kann was werden, sagt er dann zu mir. Ich übertreibe ein bisschen, weiß ich gar nicht, ob das mein Geschäftsmodell so werden sollte, aber ich bin in einer anderen Situation. Und bei Kindern und Jugendlichen ist es ja auch so, das ist ja wesentlich, in vielen Fällen auch wesentlich reflektierter, also nicht alle finden alle YouTube-Videos gut und nicht alle kaufen alles, was empfohlen wird. Also da darf man, glaube ich, auch Kinder und Jugendliche nicht unterschätzen. Also es gibt einen Bedarf natürlich an Unterstützung, ist gar keine Frage, aber so naiv ist das ja auch nicht. Also es ist nicht so, dass auf einmal irgendwas gezeigt wird und alle kaufen es sofort. In der Breite, bei so vielen Leuten, gibt es natürlich schon die Tendenz, also das Modell funktioniert. Das ist keine Frage. Und nochmal zu Ihrem Punkt, dass Kinder wissen, was ihre, andersrum, dass Eltern wissen, was ihre Kinder schauen. Das, da bin ich mit dabei. Zählt für Fernsehen genauso. Ne? Also sich für Kinder zu interessieren, ist immer gut. Mit Kindern zu sprechen, ist auch immer gut. Auch über kritische Dinge. Ja.
Aber wäre denn nicht eine Maßnahme, wenn hier gerade viele Lehrer sind, dass man sich vielleicht Influencer, die, ich sag mal, das begriffen haben, ich nehme jetzt einfach mal raus, dass ich so einigermaßen gut auf die Reihe gekriegt habe mit den Kennzeichnungen und so weiter, dass man sich die dann mal in die Schulklassen holt. Weil im Endeffekt ist es ja, ich sag mal, wenn ich an meine Kindheit zurück erinnere, ist es egal, was Mama sagt. Wenn Mama sagt, nein, du kaufst das nicht, weil die das erzählt hat. Aber Bibi ist viel besser, Mama, du verstehst das gar nicht. Das ist, ich denke mal eher, es wäre vielleicht ein Schritt, wenn man als Schule dann wirklich sagt, okay, wir holen hier mal jemanden, der es begriffen hat, der wirklich aus der Szene ist, wie jetzt mich oder tausend andere. Dafür gibt es ja nur eine ganze Menge.
Das haben wir aber nicht so viele.
Und ja, das natürlich auch. Aber
der Martin hat es begriffen.
Man sieht das schon. Ich habe das auch schon von ein paar Kollegen quasi mitbekommen, dass es Leute gibt, die in Schulen fahren und dann da halt Aufklärung betreiben. Und wenn sie es dann halt von einem YouTuber hören, wie denn halt die Kinder das als Werbung zu sehen haben. Und das ist halt, dass man dann auch Beispiele bringt und sagt, hier zum Beispiel hat Bibi Werbung gemacht. So, es ist zwar schön, dass es ihr Lieblingslippenstift ist, aber den hat sie deswegen als Lieblingslippenstift, weil der Scheck groß war. Ist halt einfach.
Aber so, auf so eine Art von Selbstreflexion, das ist ja immer möglich. Also es könnte ja jeder, Sie ja auch, könnten ein Video posten und sagen, okay, bei mir läuft das folgendermaßen ab. So, ne? Und dann wäre es ja transparent.
Machen auch viele.
Ob jetzt unbedingt immer YouTuber eingeladen werden müssen, das wäre natürlich, also das wäre ein Punkt. Aber man kann natürlich über Gegenstandsbereiche auch sprechen, ohne die Protagonisten einzuladen. Ne? Ich meine, es gibt in Schulen ja irgendwie, was ich, wenn man über Drogen spricht, nicht noch. Muss auch nicht sein, aber das wäre auf jeden Fall eine gute Idee.
Ja, aber sowas, bei mir in der Schulzeit war es immer schön, wenn irgendwer anders mal im Raum war und mir was erzählt hat. Weil die Lehrer sieht man halt jeden Tag und das,
ja, stimmt.
Und da sind halt eigentlich. Ja.
Aber ich finde auch, Erwachsenenwelt müsste da kritischer werden, denn wenn man auf der einen Seite YouTuber so kritisiert, wie das ja auch gerade der Fall ist, teilweise aus guten Gründen so, bei anderen wäre ich persönlich auch ein bisschen großzügiger, aber das hat natürlich als Diskurs eine Berechtigung. Aber wenn ich dann beispielsweise, ich habe letztens eine Broschüre vom Arbeitsamt gelesen, da war, das ist vielleicht eineinhalb Jahre her, und da ist vorne ein Baby drauf und die berichtet sozusagen, wie man YouTuberin wird. Und da habe ich schon, also da habe ich so ein bisschen Bedenken, wo ich denke, also das ist klar, was das Arbeitsamt da will, aber das würde mir zu weit gehen. Also das ist noch kein Ausbildungsberuf, ob das jetzt die, also wenn das auch bei Wünschen von Kindern irgendwie weit oben steht, da denke ich, da müsste auch eine Agentur für Arbeit müsste da ein bisschen sensibler sein. Und dann schließt sich aber so ein bisschen der Kreis. Und dann, wenn ich Jugendlicher bin und dann sehe ich, okay, beim Arbeitsamt, Willi, was sehe ich so, und dann ist es halt so ein gesamtes Bild. Und das finde ich, das ist halt ungünstig.
Nur ganz kurz ergänzt, ich wollte nicht übrigens sagen, ne, von wegen Eltern, also dass die jetzt Vorschriften machen. Ne, sondern ich habe einfach festgestellt, dass sie teilweise vollkommen ignorant sind, einfach nicht wissen. Ne? Also man kann sich ja aktiv damit auseinandersetzen und sich mit Wertungen zurückhalten, solange das eben halt weitgehend unproblematisch ist. Ne?
Genau, also ich finde es super, dass die Diskussion hier auch so groß ist. Wir hatten jetzt schon drei Anmeldungen, die ich einfach mal nehmen will. Der Herr in Blau hatte die erste.
Ja, das hakt dann noch so ein bisschen bei der Frage von Sacko ein, mit Medien pädagogisch und dann war Herr Professor Dr. Iske Uni zu nahe zu treten, 15 Mal, ich habe mitgezählt, kam kompliziert zu dem medienpädagogischen, also generell um das Thema Medienkompetenz rüberzubringen, auch in der Schule, was wahrscheinlich, auch wenn ja viele Lehrer und Lehrerinnen anwesend sind, sehr wichtig ist. Ich finde es nicht so kompliziert, also ich arbeite bei der Polizeiinspektion hier in Halle, mache dort Social Media, den Twitter-Account und ich war halt auch schon im Gymnasium und habe dort eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde begleitet zum Thema Datensicherheit. Das hatte halt so den polizeilichen Charakter, aber da waren auch sehr viele Medienkompetenzen mit dabei. Und es ist nicht schwierig, sich einfach vor eine Klasse zu stellen und dann ihm zu sagen, wie es läuft, wenn man halt Ahnung hat. Ja, und ich glaube, mittlerweile ist es so, dass die Kinder und Jugendlichen fast mehr Ahnung haben als die Erwachsenen. Und bei verschiedenen Situationen, wenn man jetzt auf Twitter, Facebook und so weiter dann konfrontiert wird mit Falschinformationen und so weiter, oder jetzt auch mit der Lage, die da in den 9. war, wo ich eigentlich an der Medienkompetenz der meisten Erwachsenen zweifle, wenn dieses Twitter-Video rumgeht und Falschinformationen, ohne das zu hinterfragen, geteilt werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Schule ist der einzigste Punkt, wo man noch eine große Masse erreichen kann. Also es sollte, und ich finde das super, dass es offensichtlich schon einige Schulen gibt, ein Fach geben, Medienkompetenz oder Medien, wo man wirklich einen Lehrplan hat. Da geht es halt um Datensicherheit, um Dinge, die präventionstechnisch wichtig sind, um später mal nicht irgendwie Opfer zu werden von einem Identitätsdiebstahl. Und dann kann man da aber auch super mit reinbringen, diese Sachen zu, wisst ihr eigentlich, wie eure Idole Geld verdienen oder eben nicht? Und da das halt aufarbeiten im Klassenverband und also ich finde, das liegt auf der Hand, dass man das in der Schule machen muss. Und wenn die Schule keine Kapazität hat an Personal oder eben dieses Stundenfach einfach nicht einrichten kann, dann sollte man sich Externe dazu holen, aber da bin ich nicht der Meinung, dass man sich da YouTuber holt und denen da zusätzlich eine Plattform gibt, sondern eben Experten, die aus der Medienkommunikation kommen oder halt auch die Polizei anfragen, Prävention oder sowas, weil je nachdem, was man für ein Thema begleiten will. Aber letztendlich kann man sich da, also ich glaube, die Schule ist da ein sehr guter Ort, weil die Erwachsenen erreicht man sowieso nicht mehr.
Okay, stecken ein paar Thesen drin. Also ich habe die Hoffnung bei Erwachsenen noch nicht aufgegeben. aber wenn ich zu viel von kompliziert gesprochen habe, dann will ich das wohl durch komplex ersetzen. Und ich meine damit die Situation. Das Feld Digitalisierung und Online-Marketing, Online-Werbung, das finde ich schon ist ein komplexes Feld. Die Maßnahmen, die man daraus ableitet, die müssen nicht komplex sein. Aber wenn Sie sagen, es ist einfach, es gibt einen, der weiß, wie es ist und der sagt es den anderen. Ich glaube, über den Punkt sind wir in der Medienpädagogik schon relativ lange weg. Also wir favorisieren ja eher handlungsorientierte Zugänge. Also die Idee, in eine Schulklasse zu gehen als Experte, zu sagen, ich weiß, wie es läuft, ich sage es euch, ihr wisst es und wir verhalten uns danach, das Modell funktioniert nicht. Also das funktioniert bei wenigen, aber das funktioniert in der Breite, glaube ich, schlecht. Insofern wäre immer die Frage, wie kann man diejenigen mit ins Boot holen, mit denen man da arbeitet. Und in der Medienpädagogik würde man immer den handlungsorientierten Zugang favorisieren, im Gegensatz zu einer Instruktion. Und dann ist die Frage, wie mache ich das? Und das halte ich für eine komplexe Fragestellung und die ist nicht trivial. Also die große Problematik dahinter ist ja, wie kann ich denn, was ich einen Gegenstand, den ich erkannt habe, in Handlung umsetzen? Also wenn ich jetzt auch eben einleitend oben, wenn ich diese Dinge verstanden habe, reflektiert habe, wie komme ich auf eine Handlungsebene? Was mache ich dann? Und da ist, glaube ich, eine ganz deutliche Trennung, auch so auch bei uns in den Ergebnissen. Und Leute dabei sagen, ja, ich sehe das mit den Daten, es ist ein Problem, Datenschutz ist ein Problem, Werbung ist ein Problem. Aber was soll ich denn konkret machen? So, was bedeutet das? Melde ich mich bei WhatsApp ab? Das ist natürlich schwierig, wenn alle WhatsApp benutzen. Also Facebook machen ja Jugendliche und Kinder gar nicht mehr. So, ne? Also dann bewegt man sich in einem Feld und dann muss man irgendwie handeln. Und das ist überhaupt, also das ist schwierig.
Ja, bei mir kommt es irgendwie so vor, als hätten die darüber philosophieren und sich Gedanken machen, da überhaupt keine Ahnung von. Und deswegen ist es so kompliziert, den Leuten das mitzuteilen.
Nein. Nee, wenn der Eindruck entstanden ist, das glaube ich nicht. Wir haben Handreichung dazu erstellt mit ganz vielen Möglichkeiten, also wie man unserer Meinung nach ansetzen könnte. Also ich halte das nicht für so kompliziert, dass man es nicht machen kann. Aber wie gesagt, das Feld hat.
Weil ich denke,
das Feld hat trotzdem
eine Semantik, die ist ja 1A. Also daran kann man als Handreichung dann geben, aber die müsste man ja erstmal irgendwie verbreiten oder eben sagen, so ist es, weil letztendlich, ich kenne ja ganz viele, die jetzt bloß weil ein Audi im Hintergrund steht, während irgendein Parkplatzfoto, schreiben die Werbung drauf, weil da halt ein Audi zu erkennen ist, weil die überhaupt keine Ahnung mehr haben, was ist jetzt, die haben nur das eine Urteil oder von irgendeiner YouTuberin oder Instagramerin so einen Heulpost gesehen, oh, ich wurde abgemahnt und so zu viel 1000 Euro, weil ich irgendwas nicht gekennzeichnet habe, jetzt machen die ganzen Follower das.
Ja klar, das sind Phänomene, die sich da anschließen. Ja, klar.
Und wo soll man das nicht irgendwo angreifen?
Naja, aber ich glaube,
wo das diskutiert wird, nämlich in der Schule und dann weiterführend in den Unis von mir aus. Aber ich denke mal, die sind dann schon selber weit genug.
Wenn ich das nochmal kurz aufgreifen darf, also versehen mit dem Wort komplex, also die Rechtslage ist halt komplex. Ja, also es ist halt so, dass es kein ganz klar 1 und 0 über den Digitalen gibt. Das ist die große Problematik halt. Ne? Da warten wir jetzt auf den Bundesgerichtshof drauf. Ne? Ich kann Ihnen auch sagen, nochmal ein bisschen Werbung für die Studie zu machen, also die muss man ja anfordern bei der Otto-Brenner-Stiftung und dadurch können wir nachhalten, wer die angefordert hat. Und es waren auch zahlreiche Lehrer, die ganze Sätze für Schulklassen angefordert haben, weil wir mit der Studie nämlich auch versucht haben, tatsächlich Geschäftsmodelle systematisch mal aufzuzeigen, wie wird da Geld verdient und wer steht eigentlich dahinter. Diese ganzen Netzwerke und Agenturen, die teilweise eben halt ja, von privaten Fernsehsendern kommen oder eben halt Ströer-Konzern dahinter steht, wie bei Wiese und Konsorten. Ja. Das sind aber Tropfen auf den heißen Stein letzten Endes. Sie haben vollkommen recht, da spielt natürlich wieder der Föderalismus mit rein. Und das Problem, wir mögen die Hoffnung bei den Erwachsenen nicht aufgeben, trotzdem eben halt, dass viele Lehrer selber eben halt erstmal dieses Phänomen verstehen müssen. Was sie oft nicht tun. Leider.
Genau, aber der Punkt. Ja, aber ich glaube, nochmal daran anzuschließen, und ich glaube auch nicht, dass es so ist, dass Kinder und Jugendliche diejenigen sind, die den Erwachsenen alles erklären können, weil sie sich besser auskennen. Der Bereich von Online-Marketing ist ein gutes Beispiel dafür, dass das nicht der Fall ist. Also die Idee, dass man qua Nutzung diese ganzen Dinge dann lernt, innerhalb von Mediensozialisation, das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Es gibt so von Jenkins beispielsweise aus den USA, schon ein bisschen älter, so Bereiche, in denen das nicht richtig funktioniert. Mit dem Aufwachsen. Also Aufwachsen dann so eine Art von Reflexion. Und deswegen, ich glaube nicht.
Aber ich muss jetzt mal Instagram verstehen, um überhaupt auch die Werbemechanismen zu kennen. Ja? Und das ist das Problem wieder bei den Erwachsenen.
Ja. Genau. Ich hatte eine 26-jährige Studentin gefragt, ob es für mich schwer war, mich bei Instagram einzuarbeiten, weil ich eine andere Generation sei. Aber vielleicht noch ganz kurz. Also die Matrix ist natürlich online abrufbar, ist kein Geheimdokument, ne? Nur dass es nicht falsch überkam.
Also wir bekommen die alle zugeschickt.
Also die halt, und die Mikro, ich sag mal, das sind ja nicht mehr Influencer, die haben 30 Abonnenten oder sowas auf Instagram oder so, aber die fangen dann an, jede Story und sowas mit.
Ja, das war das.
Aber dann ist es halt unter den größeren YouTubern wahrscheinlich bekannt. Ja. Aber dann eben, das streut sich eben nicht in die Masse, weil es halt überhaupt keinen Lehrplan oder sowas. Also,
ja.
Ja, genau dazu jetzt noch. Also wir haben zum Beispiel vorletzte Woche die Radio Talent Class in Berlin veranstaltet, wo wir Jugendliche, dazu müssen die Eltern natürlich die Jugendlichen da anmelden. Das ist sozusagen die Hürde, ja. Die sind in Radiosender gegangen, haben da alles gelernt. Ich habe eine Session zur Werbekennzeichnung gemacht, so wie das abläuft. Die haben mir am Anfang überhaupt nicht zugehört, dass ich einmal Montana Black gesagt habe und alle so, oh, okay, sie kennt irgendeinen von denen. Vielleicht nehme ich die Frau doch mal ernst. So, dann haben wir die Jugendmedientage Ende des Monats in Berlin, wo ich auch wieder einen Teil dazu mache. Also wir machen schon viel, wir versuchen, aber wie gesagt, es ist einfach schwer, wenn die Eltern, die werden wir nie erreichen. Das ist mein Problem, ne? Dass diese freiwilligen Angebote, die alle Medienanstalten machen und haben an Elternabenden und so weiter und in die Schulen reingehen, auch die Selbstkontrollen, Unterrichtsmaterialien, wir werden niemals die Leute erreichen, die ihre Kinder da nicht anmelden.
Deswegen wäre so ein Schulfach, was da drin ist, gar nicht so schlecht.
Genau, Sie wollten gerade dazu
genau, also ich will mal kurz was zu Sachsen-Anhalt und den Schulsprechern sagen. Wir haben die Situation, dass wir, also Grundschule, ich weiß für die Grundschule, weil wir mit der Medienanstalt auch gerade aktiv mit dem Projekt beteiligt sind, dass die Grundschullehrpläne in Sachsen-Anhalt gerade alle umgeschrieben wurden, auch aufgrund der Empfehlung der KMK, also der Kultusministerkonferenz, und dass da die digitalen Kompetenzen verortet sind und in Sachsen-Anhalt jetzt auch diese neuen Lehrpläne seit diesem Jahr sozusagen online sind und auch eingesetzt werden. Es gibt jetzt eine Erprobungsphase, aber Kinder, die jetzt eingeschult sind, sollen diese 6 digitalen Kompetenzen, die dort abgebildet sind, erreichen bis zum Ende der Regelschulzeit. Das ist das Erste. Es wird kein Fach geben. In Sachsen-Anhalt ist es so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es fächerübergreifend angelegt ist und die Kompetenzen eben in den einzelnen Fächern zugeordnet werden können. Also das ist eine Bedingung im Schulfach, da hat sich Sachsen-Anhalt klar positioniert. Was die Medienanstalten, die Strecke Liefeld, die ja von der MABD Berlin-Brandenburg kommt, wir sind ja ein buntes Häufchen, das wurde ja heute auch schon deutlich, ganz kurz für Sachsen-Anhalt. Wir haben neben der Aufsicht und dem Regulatorischen, was wir betreiben, haben wir auch einen ganz starken Zweig Medienkompetenz, deshalb sitzen wir heute auch alle hier und wir haben zusätzlich zu den schulischen Angeboten auch Angebote, wo wir halt Medienmobile haben, wo wir seit 20 Jahren mittlerweile eingeschult fahren. Wir haben auch ein gutes Tool, wo wir halt Online-Angebote mit den Kindern und auch ihre Accounts checken und wo wir natürlich auch über Werbung und über Influencer ins Gespräch kommen. Und es geht relativ einfach. Ne? Also wenn man die Kinder, wenn man denen auch die Plattform gibt, einfach mal darüber sprechen zu können, was sie nutzen, denn diese Gelegenheit haben sie ganz oft nicht im Unterricht, also wenn man sie da abholt, wo sie steht und Interesse zeigt, da muss ich gar nicht ungefähr immer so gut wissen, was da genau läuft, aber ich muss es irgendwie ethisch einordnen können und muss da die richtigen Fragen stellen können. Und dazu gibt es auch wieder ganz viele Angebote, nur mal ein Hinweis, da gibt es morgen auch noch ein Panel, wir begleiten, wir haben auch im Verbund der Medienanstalten das Internet-ABC, das ist ein digitales, eine digitale Plattform, wo ganz, ganz viele Internet-Themen, Lernthemen verortet sind und eins ist auch Werbung und da findet man auf YouTube und so gibt es ganz, ganz viele andere tolle Angebote und das, was Professor Ispe schon gesagt hat, zum Thema Werbung gibt es schon ganz, ganz viel und wer da was machen will, der findet auch ganz, ganz viel und ganz viele Angebote und ich will trotzdem die Idee gemacht, wenn Sie sagen, Sie gehen in die Schule, also ich habe es mir jetzt mal gemerkt. Nehmen das anders wahr und fragen andere Fragen und dann kann man immer noch produktiv und handlungsorientiert ein eigenes YouTube-Video erstellen, auch wenn man es nicht hochlädt.
Ja, genau, hier vorne war eine
Frage. Ich wollte einfach noch so ein bisschen so einen anderen Perspektivenwechsel mit reinbringen, weil wir jetzt ganz viel doch so ein bisschen eher bewahrend auf die Frage blicken, ja, obwohl die Handlungsorientierung ja auch schon erwähnt wurde. Ich finde, was wir auch nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass es aber auch sehr viel. Und jetzt setze ich es in große Anführungszeichen, die Werbung für gute Dinge im Netz gibt. Ja, es gibt viele InfluencerInnen, die sich für gesellschaftspolitische Dinge engagieren und es wäre einfach nur noch so ein Impuls, ja, die gibt es. Also,
die gibt es, aber was für Followerzahlen haben die, ne?
Nee, ja, es gibt nicht
für die. Aber das muss man nicht fragen, also nicht in den Top 100.
Nee, nicht in den Top 100.
Ich kann erst mal die Frage und dann.
Ja, genau. Also, das war jetzt eigentlich kein direkt. Sondern einfach noch, wie gesagt, in Perspektivenwechsel. Also, Mr. Wissen to go, Brain Dorf, ein Gender-Variantes Model, sehr viel Arbeit macht im Hinblick auch auf Diskriminierung in dem Bereich. Es gibt also viele Kanäle auch von Jugendlichen für Jugendliche. Ich würde Riso, auch wenn er hier vorne jetzt ein bisschen auch, hatte ich den eigentlich negativ rezipiert wurde, doch auch damit in den Bereich mit reinsehen. Und ich denke, dass wir da uns nicht so viel Gutes tun, wenn wir da immer sehr stereotyp nur auf die negativen Aspekte gucken. Noch eine tolle Geschichte, Influencer von Aktion Mensch, die eben Menschen, die sich für Inklusion im Netz einsetzen, ja, auch noch mit gepusht haben. Also von dem her, vielleicht haben die nicht die riesen Followerzahlen, aber ich denke, es liegt auch alles an uns, auch solche Aktionen mit zu unterstützen, bei Jugendlichen bekannt zu machen und sie eben, und da auch nochmal die Brücke zu Herrn Biskup, dazu zu befähigen, eben selbst auch die Mediengesellschaft mitzuschreiben. Und das ist eben auch nochmal mein Plädoyer, wirklich aktive Medienarbeit in die Schulen stärker noch zu verorten, als nur das Lernen, als formales Lernen ins Zentrum zu rücken. Weil wenn wir uns Medienkompetenz nach Hinterbarke angucken, da ist die Mediengestaltung einfach ein ganz großes Element, ja, und der Schlüssel auch zu Medien.
Ja, auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Das war ja auch, wie du anfänglich gesagt hast, man ist natürlich Influencer, hat einen Einfluss auf eine enorm große Gruppe, natürlich auch mit positiven Aspekten. Also das sollten wir auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Sie beiden wollten darauf reagieren.
Ja, also wie gesagt, ich finde es sympathisch, was Sie gesagt haben und ich bin da voll und ganz bei Ihnen. Ich sehe das ganz genauso. Es gibt sehr, sehr viele gute Kanäle auf YouTube. Es ist ja nicht Teufelszeug an sich, ne? So von wegen sozialen Medien und so weiter und so fort. Also auf dieses Niveau wollen wir uns auch alle nicht begeben. Andererseits ist es so, dass bestimmte, wie schon Medienwissenschaftler früher konstatiert haben, dass das bestimmte Medienplattformen bzw. Medienarten eben halt auch bestimmte Inhalte bevorzugen. Wir müssen hier noch nicht nur über Video reden, sondern beispielsweise auch über den Algorithmus. Und wir wissen, dass beispielsweise YouTube bestimmt eben halt Inhalte bevorzugt. Ja? Und das führt wiederum dazu, dass eben halt viele, viele Videos unterhaltenden Charakters eben halt da sind und dass die Influencer, die auf den Top-Rängen sind, wie beispielsweise eben halt Dagi B und wie sie alle heißen, die haben halt 7 Millionen Influencer oder Follower, besser gesagt, und diese anderen Inhalte, die sie da nennen, ne, die haben dann eben halt 30.000, manchmal 300.000, aber eben halt auch nicht mehr. Das ist das Problem. Und Mr. Wissen to go beispielsweise wird von Funk gefördert. Ja? Also all diese tollen Inhalte, die ich auch klasse finde, auch so Formate wie Steuerung F und so weiter, die ganz, ganz wichtig sind, die haben dieses öffentlich-rechtliche Dach. Ja, sonst würden die möglicherweise gar nicht so viele Inhalte haben. Wir haben jetzt eine leichte Tendenz zu sogenannten Sinfluencern, ja, verbunden mit Fridays for Future, Narrative Mode und so weiter und so fort. Ja, alles ganz toll, so eine Pia Kraftfutter beispielsweise. Ne? Aber wie viele Follower hat die? 70.000 sowas in dem Dreh. Ne? Da werden sie dann also, wie man sich mit Roggenmehl die Haare wäscht. Ne? Und so schöne Geschichten. Alles ganz tolle, interessante Sachen auf jeden Fall. Ne? Aber das eben halt. Es ist ein eindeutiger Graben da und uns interessiert zunächst einmal, was wird am meisten geschaut.
Aber das ist ja im Fernsehen genauso. Ich meine, die beliebtesten Serien sind Mitten im Leben und Schwiegertochter gesucht und hast nicht. Also es ist, da ist ja auch eher der Schund, sage ich mal, oben. Und so ist es auf YouTube auch. Also so ist es. Es ist halt so.
Ist so.
Genau. Das ist die schönste Argumentation, die ich mal höre. Der hat Millionen von Zuschauern und der macht nichts anderes als Casino-Streams.
Nicht so. Mehr.
Doch, ja. Ups. also im Endeffekt ist es halt, also es spiegelt sich natürlich auch ein bisschen generell die Gesellschaft wieder. Die Leute wollen mit einem Leben, also es hat ja so viel Einschaltquote, weil die Leute es gucken wollen. Und so ist es auf YouTube auch. Die haben so viele Follower, weil die Leute es gucken wollen.
Nein, eben nicht, das ist das Problem. Also es ist ja der Algorithmus, der da noch eine Rolle spielt.
Der Algorithmus und das schlägt nur das vor, was YouTube am meisten Geld einbringt.
Genau.
Das heißt, wenn ein Schund-Video längere Watchtime hat, wird das natürlich mehreren Leuten vorgeschlagen. Nicht, weil das guter Content ist, sondern einfach nur, weil viele Leute das geguckt haben. Also damit ist es nun mal so, dass die Gesellschaft sich selbst ihren Kram zusammenstellt, wie es auch im Fernsehen ist. Und so ist es auf YouTube auch. Also der Algorithmus guckt nicht, was ist das für ein Video, sondern nur, wie lange wird es geguckt. Und wenn das von vielen Leuten geguckt wird, scheint es wohl gut zu sein.
Also so einfach ist es erstmal nicht, ne, damit angefangen. Und das andere ist also, wenn wir uns das gesamtgesellschaftlich angucken, ja, dann ist es ja so, allein mit der Zeitungs- und Zeitschriftenlandschaft angefangen, da gibt es ja noch eben halt Millionen Auflagen von bestimmten Magazinen und auch von bestimmten Zeitungen Millionen Auflagen gibt, also was ich konzidiere, aber selbst wenn man sich die Fernsehlandschaft anguckt, also da sind ja die öffentlich-rechtlichen in toto immer noch stärker als die privaten, ja, also was bei den öffentlich-rechtlichen auch schon gibt.
Ne? Aber nicht unter 60.
Ja. Nee, aber das, ja. Ja, aber das kann man tatsächlich...
Das ist auch so ein Totschlagargument. Aber wenn wir denn von der Gesamtbevölkerung sprechen, dann ist es halt so, dass die Bevölkerung tendenziell immer halt älter wird. Ne? Ja. Also dann ist es halt auch so.
Aber ich finde, die 50-Jährigen, die in 10 Jahren,
aber 60 sind, die neoliberaler Marktlogik, finde ich, kann man das Thema, glaube ich, irgendwie nicht in den Griff bekommen. Ja? So nach dem Motto, es wird immer gesagt, die Leute wollen das halt. Ja?
Ja, aber das Problem ist ja, dass man genau das, die Leute sehen das halt, weil wir so viel gerade über die Öffentlich-Rechtlichen reden und ich beim MDR Sachsen-Anhalt arbeite, man das genauso in den Online-Klickzahlen sieht, dass die Blaulichtmeldungen, irgendwelche Dramen und Co. Ja. so viel besser geklickt werden, als was unser Ministerpräsident Rainer Haseloff gestern gesagt hat.
Ist auch kein Wunder.
Dass es kein Wunder ist und das ist eben genau der Punkt, den Martin eben hat, wenn Leute das und das viel suchen, das und das viel sehen wollen, das merken ja auch die YouTuber selber, wenn du merkst, boah, mein Video hat so und so viele Aufrufe zu dem Thema, es geht richtig ab, dann mache ich sowas in der Art vielleicht nochmal, weil ich diese Aufrufe hier
auch will. Wenn ich morgen ein Video hochlade, wie ich in Nutella bade, hat das viel, viel mehr Klicks wie meine normalen Videos. Also, was mache ich, um Geld zu verdienen?
In Nutella baden.
Nur noch in Nutella baden.
Oder meine Marmelade für die Abwechslung. Aber genau das ist halt auch eben der Punkt. Dass es wirklich das ist, was die Leute eben genau auch sehen wollen. Und dann gibt es Reactions da drauf. Wir hatten, genau, Sie können vielleicht noch kurz...
Ja, aber ich damit, also das ist so, ne, also auf was Leute klicken, das ist sehr unterschiedlich. Also das ist erschreckend wenig unterschiedlich vielleicht. Es gibt so eine Art von Monopolisierung. Also was sich die größten fünf Plattformen aggregieren, glaube ich, für Traffic. Man muss die Frage, ob wir uns ja medienpädagogisch dann abfinden und sagen, ja, es ist so, kann man nichts machen, dann warten wir mal. Und eine medienpädagogische Aufgabe ist ja auch beispielsweise Jugendliche mit anderen Dingen zu konfrontieren, als die, die man im normalen Leben kennt. Da würde auch genau diese Sache mit den Influencer reinfallen für andere Bereiche in meinen Augen. Also das muss man auf jeden Fall mal wissen, das muss man kennen. Das kennt man nicht automatisch. Dann wäre das eine Gelegenheit, sich damit mal zu beschäftigen. Also das wäre immer der eine Punkt, glaube ich. Also mit dem so ist es gerade, würde ich mich tatsächlich nicht zufrieden geben wollen. Und das spiegelt sich so ein bisschen hier wieder bei den Videos halt selbst. Ich glaube, was wirklich deutlich wird, ist, dass wir gerade diskutieren, dass ein komplexes Feld von Online-Werbung, Online-Marketing, auf jeden Fall eine Gesellschaft, die stark durch Werbung und durch diese Idee von Produktion und Konsumation bestimmt ist. Und wir diskutieren das am Beispiel von Kindern. So, und da wird deutlich, dass wir als Erwachsene ein ähnliches Problem haben. So, wir wollen das aber für die Kinder, in meiner Warnung, jugendliche Kinder, wollen wir das lösen. Wir selber haben dafür aber auch keine richtig gute Lösung. So, und wir diskutieren das aber am Beispiel von Kindern, weil wir denken dann, so mit Kindern in die Zukunft und so weiter, dass es da eine große Bedeutung hat. Und das spielt ja auch eine große Rolle. Aber in meiner Perspektive wird da ziemlich klar, dass die Erwachsenenwelt für viele dieser Fragen keine gute Antwort hat.
Also lassen wir es.
Nein, das bedeutet nur, dass Erwachsene sehen müssen, dass sie Teil dieser Diskussion und dieses Problems sind. Und wir uns selbst auch, also wie viel Kommerzialisierung soll in der Kindheit sein? Ich hatte eine Diskussion letztens mit Direktoren von Gymnasien in Deutschland. Und da war das genau das, da sagten die, ja, die Jugendlichen heute, ne, und wenn die mal auf vernünftige YouTube-Videos klicken würden und wenn die sich mal vernünftig benehmen würden, so wie wir früher, so eine Diskussion war das. Also das war sehr bewahrpädagogisch. Und dann haben wir gesagt, na gut, aber wie ist das einzuordnen? Und alle, die, was ich älter sind als, sagen wir mal, 20 wählen dürfen, sind eigentlich für die Rahmenbedingungen verantwortlich. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, für so eine Entwicklung, für den gesetzlichen Rahmen einer solchen Entwicklung. Und dann sieht die Geschichte anders aus. Dann ist auch nicht mehr der 10- oder 12-Jährige das Problem, sondern die Erwachsenen, die diesen Rahmen, das ganze Feld in der Form möglich gemacht haben. Und das sind wir.
Ja, ich habe das Schild gerade eben schon gezeigt bekommen, dass wir noch 3 Minuten haben. Ich weiß, es sind super viele Fragen noch im Raum. Ich glaube aber, ihr werdet vermutlich gleich auch noch da sein für Fragen, wenn man das diskutieren will. Ich fasse kurz einige Punkte für uns zusammen, um das Panel zu beenden. Werbung in sozialen Medien, auf YouTube, ist eine schwierige Sache. Es gibt einige Richtlinien und so komplex sie auch sein mögen, Vorlagen, wie man es zu kennzeichnen hat, die man auch, wie sie bisher umgesetzt werden, bei YouTubern und so durchaus auch kritisiert werden können. Aber es ist ein wichtiges Thema, das wir weiterhin im Blick behalten sollten, dass wir mit unseren Schülern, Kindern, Leuten bei uns im Umfeld auf jeden Fall thematisieren sollten. Sei es, dass wir zum Beispiel auch mal Influencer in die Schulen einladen, dass wir verschiedene Programme machen, die vorgestellt werden und es einfach mit im Blick haben und dabei natürlich nicht vergessen, dass es nicht nur Jugendliche und Kinder betrifft, sondern uns selber auch und wir da auch mal einfach drüber nachdenken könnten. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick, deshalb ging der anfängliche Teil auch so lang. Was ist eigentlich Werbung, was muss ich kennzeichnen, für uns vielleicht schon mal besser rausgefunden. Vielleicht können wir das ja unserem Umfeld auch mitteilen, so als ganz, ganz Mini-Mikro-Influencer. Genau, ich freue mich, dass Sie alle da waren. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie das jetzt, glaube ich, einfach stellen. Vielen Dank.